Ich entscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, herzlich willkommen zum Gegenpressing Podcast, Ausgabe Nummer 7. Heute besondere Ausgabe, weil Jonas und ich zusammen aufnehmen.
Herzlich willkommen, ist ganz ungewohnt. Dass ja, du mir gegenüber sitzt.
Ja, es ist schön und
verstörend zugleich.
Bevor ich es vergesse am Anfang und wir die ganze Begrüßungszeremonie machen, weil wahrscheinlich die ganzen Leute uns eh nie bis zum Schluss hören, abonniert uns auf Facebook, Twitter, Gegenpressing Podcast und auf iTunes. Bewertet uns, abonniert uns, sucht uns auf euren Podcast-Apps. Wir sind überall vertreten. Gegenpressing Podcast suchen. Wenn wir jetzt schon am Anfang dabei sind, dann könnt ihr das auch gleich machen. Also nachdem ihr uns fertig gehört habt. Jonas!
Ja, ich möchte
bevor. Ach, stopp, wir müssen kurz vielleicht sagen, der Jonas hat, weil er seinen Kultspieler mitgebracht hat, wollte gerade ein Kissen zwischen uns stellen, damit ich nicht gucken kann auf seine Notizen. Ich habe es jetzt auch nicht gemacht. Wir haben uns entschieden, heute eine Sonderfolge zu machen, weil es ja wirklich selten vorkommt, dass wir uns auch mal im Real Life treffen. Dass wir die steile These heute weglassen, weil wir ein schönes, ganz großes Schwerpunktthema haben. Zu dem kommen wir gleich.
Also unter 2 Stunden wird es heute nicht?
Ja, lass dich überraschen.
Ja, ich will nur ganz kurz am Anfang, weil wir ja auch das letzte Mal die Weltfußballer-Diskussion hatten, möchte ich kurz Schweigeminute, Applaus, Kuss zum Himmel, alles haben. Ich habe gehört, zum Ende der Saison in der Major League Soccer beenden Kaká und Freistoßgott Andrea Pirlo. Kein Mensch außer mir sieht in Badehose so sexy aus.
Und ihr habt nur das nicht in Badehose gesehen.
Also mit vielen Dank Kaká und Pirlo für viele, viele
Stunden. Nur Jonas noch Party.
So ist das. So
kann man es wahrscheinlich sagen. War
sehr traurig. Eine Träne verdrückt.
Ja, aber Kaká beendet die Karriere nicht, sondern nur in der Major League Soccer.
Nee, angeblich auch
komplett. Und ich dachte, dass er nur... Ja, Pirlo komplett, aber ich dachte, auch, dass Kaká möglicherweise woanders hingeht.
Nee, ich
dachte, es hieß nur, er geht halt von Orlando weg.
Nee, ich habe gelesen, war es komplett.
Er hat ja auch irgendwie auf Facebook oder sowas geschrieben, once a lion, always a lion. Weil alle wissen, der Löwe mit Orlando, klar.
Ja, aber trotzdem traurig.
Jonas, ich habe am Anfang noch ein kleines Quiz mitgebracht. Das haben wir nicht abgesprochen, aber wir hatten es mal kurz davon. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich darauf kam. Aber jeder von uns, der in den 90ern aufgewachsen ist mit Fußball, der erinnert sich an die ganzen schönen Trikots, die da so rumstolziert sind. Und noch viel mehr wahrscheinlich erinnert man sich an den Trikotsponsoren.
Ja.
Und deswegen habe ich dir ein kleines Trikotsponsor-Quiz der 90er mitgebracht.
Okay.
Hab mir 10 Trikotsponsoren rausgesucht und du müsstest immer sagen, zu welchem Verein die gehören.
Ja, okay.
Ja, also ich sag dir den Trikotsponsor und du sagst, auf welcher Vereinsbrust der Trikotsponsor geprangt hat. Bereit.
Versuchen wir es mal.
Also wir fangen mit was Leichtem an. Also Faber.
Ja, Faber war natürlich VfL Bochum, ganz klar. Bochum.
Ich versuche übrigens bis heute noch ein bezahlbares Trikot vom VfL Bochum zu kriegen. Schande auf meinen Bayernhaupt, aber ich versuche dieses weiße mit dem Regenbogen-Dings.
Ja, wieso?
So sackteuer.
Wieso Schande? Fanfreundschaft, ne? Und ich meine, wenn du ein Peter Peschel draufholst, dann kann dir das keiner übel nehmen. Oder natürlich Hendrik Baluschinski.
Ja, Kuss zum Himmel. Ja. wie gesagt, also das Trikot ist ziemlich teuer. Faber Bochum, richtig. Dann, mal ein bisschen schwerer, Oki oder OKI.
Ja, das war Kaiserslautern.
Richtig. Gardena.
Oh, Gardena. Das wird schon schwerer. Nee, das war jetzt Schalke.
Nein, Gardena, weißt du, was ist, was Gardena macht?
Ja, so Schläuche und, ja, und so Kram.
War eine Mannschaft, die ganz kurz, ich glaube nur eine Saison in der ersten Liga gespielt hat und damals aber einen Durchmarsch geschafft hat.
Der SSV Ulm!
Übrigens,
Grüße an Dani.
Der Namensgeber, auch unseres Intros oder
ja. Skandal! Skandal! Ja, Grüße an Dani.
Gardena war Ulm. Dann wieder was Leichtes,
Crunchips. Ja, aber auch Kaiserslautern.
Richtig. Dann haben wir Tetrapack.
Tetrapack war. Na, Frankfurt.
Richtig. Dann haben wir Diebels.
Ja, gut. Düsseldorf.
Falsch.
Ach, Gladbach.
Gladbach, ja. Dann haben wir. Machen wir was Einfaches. Otello.
Das war Düsseldorf.
Nee.
Nee, wer hat Otello?
Werder Bremen.
Ah.
Dann haben wir noch. Für mich war es einfach. Ich weiß nicht, ob das Talzit oder Talcid. Talzit. T-A-L-C-I-D. Ja.
Bayer Oerding.
Bayer stimmt.
Dann Leverkusen.
Richtig. Okay, jetzt kommen wir die schwereren. Hyundai. Alternativ zu Hyundai TV Spielfilm.
Ja, HSV.
Richtig. Dann haben wir das letzte. Das vorletzte. Ja, ich habe 11 gemacht. War ja schön. Okay, machen wir das Schwere zuerst. Götzenbaumarkt.
Oh, du Schande. Götzenbaumarkt.
Ich meine, Götzenbaumarkt ist natürlich ein Player ja, in deutschlandweit.
Ja, also es ist ein Global Player. Es können ja halt alles haben. Nee.
Duisburg. Und dann haben wir zum Abschluss 10er Wärmesysteme.
Freiburg. Die haben immer sowas.
Also ich quasi von 11 9 gehabt.
Naja, das ist nicht so Quote. Schlecht.
Aber das unterstreicht die These. Und ich habe die offensichtlichsten habe ich natürlich nicht genommen. Opel.
Continental.
Continentale. Hat er übrigens, wer noch?
Continental.
Die Continentale.
Ja.
Continentale.
Ja, ja.
Also das E spricht man auch
weiß
aus.
Weiß ich nicht.
Wer hat es noch?
Ja, BVB.
Und? Hertha. Mit Ante Čović damals.
Und Axel Kruse.
Und Freddy Bobic. Ich habe natürlich auch knallhart recherchiert und bei der Recherche kam auch raus, dass übrigens Trigema Anfang der 90er ungefähr jeden dritten Bundesliga-Club gesponsert hat.
Ja, klar. Global Player.
Ja, wegen dem Affen wahrscheinlich. Ja, also das zeigt uns, dass wir gebrandmarkte Kinder sind, was Sponsorenwerbung angeht. Wir sind empfänglich.
Wir sind quasi der moderne Fußball.
Genau, wir wurden als Kind schon drauf geeicht und haben es bis heute nicht vergessen. Was sagt es über uns aus? Was sagt es über Modernen und was sagt es über den alten Fußball
aus? Über uns sagt es aus, dass wir offensichtlich keine Hobbys hatten. Früher schon nicht und heute auch nicht.
Das ist richtig, ja. Ja, dann mach doch mal mit Kultspieler weiter, dass wir möglichst schnell zu unserem Schwerpunktthema kommen können.
Oh, ich habe mir heute wen mitgebracht. Da habe ich mich die ganze Woche schon drauf gefreut. Es geht ja immer noch darum, Team Gegenpressing zu besetzen.
Ich bin ehrlich gesagt nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe das, ehrlich gesagt nicht ganz verfolgt.
Naja, wir haben ja den Trainer Erich Ribbeck, ganz klar. Bester Mann. Du hast letzte Mal den Mittelfeldmotor, den Ideengeber
mitgebracht. Ja, freches Gott.
Mit Dirk Lottner, ist klar.
Dirk, das Pfund Lottner.
Und da dachte ich mir, besetze mal den Torwart, damit wir hinten raus sicher solide stehen. Aufgrund unserer Parameter, die wir gesetzt haben, konnte ich leider nicht Silvio Proto nehmen.
Klar. Man muss dazu sagen, wir haben vorhin, also jedes Mal, wenn der Jonas und ich uns im echten Leben treffen, spielen wir bei FIFA eine Champions League mit einem Team unserer Wahl. Und das Team unserer Wahl fällt eigentlich seit
12 Jahren.
Wie viele Jahren? Ja, seit vielen Jahren. Immer auf Benfica. Kein Mensch weiß warum. Und wir haben...
Doch, weil ursprünglich bei Benfica Pablo Aimar der einzig wahre Zehner gespielt hat.
Das ist richtig. Von dem es auch noch ein Trikot gibt, das jetzt wieder in meinem Besitz ist, das aber in deinem Besitz war, für die, das reimt sich, war.
Richtig.
Genau, Benfica, und wir haben vorhin die Champions League gewonnen im ersten Anlauf, was uns eigentlich nie gelungen ist, muss man sagen. Wir haben bisher einmal die Champions League überhaupt gewonnen.
Ja, Torschützenkönig vollkommen zu Recht, natürlich Kostas Mitroglou.
Konstantinos Mitroglou, so viel Zeit muss sein. Und der Abwehrgott Luiz João, die portugiesische Legende, oder ist es Brasilianer, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Für jede Nationalmannschaft.
Ich war da die Klatsche.
Ja, kommen wir zu, also Torwart. 45 Jahre.
Lusau.
Ja. 45 Jahre alt.
Heute.
Ja, heute. 72 geboren. In Bergisch Gladbach. Also wir sind schon sehr pottlastig insgesamt.
Die Legenden.
1,91 groß. Ne, Torwartmaß.
Ah, 1,91 ist natürlich...
213 Erstligaspiele. 165 Zweitligaspiele. Hat seine Juniorenkarriere.
Was, wie viele Erstligaspiele?
213.
Okay, also mehr Erstliga als Zweitligaspiele. Ja,
aber man muss zusagen, auch im europäischen Ausland. Also nicht nur in der Bundesliga. Komme ich gleich dazu.
Lutz Pfannenstiel.
Hat seine Karriere begonnen, seine Jugendkarriere, 78 bis 80 bei, ich habe es mir extra komplett aufgeschrieben, weil ich das so schön fand, SSV Jahn Wellem 05 Bergisch Gladbach.
Okay. Ja, da bin ich in der jüngeren Historie nicht so bewandert.
Ja, aber sagt dir sicherlich einiges, klar.
Ist großer Tradition. Die haben einige Spieler vorgebracht.
Ist dann über ein paar Stationen in der Jugend, zum Schluss in der Jugend, bei Leverkusen gelandet. Bis 1990. Dann, ich gehe die Seniorenstationen jetzt nicht chronologisch durch, weil ich glaube, dass du bei einer Seniorenstation schon drauf kommen könntest, weil er da mit so in Verbindung gebracht wird. Ich nenne jetzt die erste Seniorenstation und dann erstmal seine ausländischen Stationen, ja, was es vielleicht ein bisschen schwerer macht. Er hat 90 bis 91 dann bei der Spielvereinigung Erkenschwick gespielt.
Ja.
Und war dann im Ausland bei PSV Eindhoven, bei Dynamo Zagreb, und hat seine Karriere dann beenden müssen, bei Rapid Wien.
Also war ein Weltenbummler.
Ich weiß nicht, ob es dir jetzt schon was sagt. Wahrscheinlich nicht.
Doch, aber ich habe halt 3-4 zur Auswahl.
Vielleicht bringt dir ein Zitat weiter, was ich rausgesucht habe von ihm. Weil das, finde ich, passt auch zu unserem Team. Wir lieben uns alle, und wenn wir keine Frauen hätten, wären wir miteinander verheiratet.
Mhm. Ja.
Gut, um nochmal eine alte Folge anzuknüpfen. Er war nach seiner aktiven Karriere Torwarttrainer beim Dubai SC von 2012 bis 2013. Und danach...
Ist deshalb die WM da hingekommen?
Ja, ich glaube, ja.
Ist ja. Dubai ist ja Katar, oder?
Ja.
Nein.
Emirate ist...
Ja, also alles eine Suppe.
Und er war Torwarttrainer beim VDV Camp 2014.
Oh, dann wird es eigentlich dingen. Da haben wir... bitte hört euch die Folge an zu den arbeitslosen Spielern.
Eine kleine Anekdote noch zu ihm. Er hat mal beim MSV Duisburg gespielt. Das war nicht sein Signature-Verein, aber hat er auch gespielt. Und in der Winterpause 2006-2007 wurde er vom Präsidenten Walter Helmich als Kapitän abgesetzt und hatte auch eine Versprechung, eine Vertragsklausel, dass er danach ins Trainerteam aufrückt. Das wurde dann auch gestrichen, und daraufhin hat er gekündigt.
Ich kann momentan nicht drauf kommen, oder? Es ist unmöglich, drauf zu kommen.
Ich nenne dir mal noch, bevor ich den...
Klaus Tomforde.
Den richtigen Verein nenne, nochmal so ein paar deutsche Stationen. Also er war in Bielefeld, 97 bis 2000. Also Nachfolger quasi von Stenko Miletic. Ne? Er hat in Kaiserslautern, war er der Vorgänger von Tim Wiese.
Aber er ist nicht durch die Gary-Ehrmann-Schule gegangen.
Nein, aber er war der Vorgänger von Tim Wiese.
Ja.
2000 bis 2003. War danach noch in...
Andi Reinke.
Nein, war danach in Cottbus. War zweimaliger MSV-Spieler der Saison.
In Duisburg ein Torwart.
Ich nenne dir mal den Grund fürs Karriereende. Dann könnte man drauf kommen, aber danach kommt schon sein Verein. Wenn du danach nicht drauf kommst, bin ich schon verwundert. Er hat ja von 2008 bis 2009, danach hat er eine Karriere beendet, bei Rapid Wien gespielt. Und im Derby gegen die Austria im August 2008 ist ein Knallkörper in seiner Nähe explodiert, von Austria-Fans geworfen.
Das ist aber nicht der Franz.
Und daraufhin hat er ein Knalltrauma erlitten mit Kreislaufproblemen und alles und musste daraufhin seine Karriere beenden, weil er immer noch Innenohrschädigungen hatte und so Gleichgewichtsstörungen.
Oh Gott. Ich habe auch Gleichgewichtsstörungen.
Gut, dann sage ich dir noch, er hat von 91 bis 97 beim Durchmarsch der Fortuna aus Düsseldorf von der dritten in die ersten Liga
Jörg Schmadtke?
Hat er das Tor gehütet? Nein, nicht Dirk, der war ja in Freiburg.
Richtig. Sag mal, müsste ich es jetzt wissen?
Jetzt, das ist doch mein letzter Hinweis, dann muss ich dir sagen.
Ich bin schlecht, so schlecht im Spiel.
Sein Nachname ist wie der eines ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten.
Hessen oder Le Bouffier.
Und davor?
Was weiß denn ich?
Gut, dann sage ich es dir.
Ja.
Georg Koch.
Oh Gott, ja. Oh. Es ist natürlich Duisburg.
Nee, Düsseldorf.
Ja, aber Duisburg war doch... ich verbinde mit Duisburg, aber... Ja.
Echt? Ich habe den mit Düsseldorf immer in Verbindung gebracht.
Nee, ich habe mit Duisburg.
Ja, Georg Koch.
Oh. Ich bin wahnsinnig schlecht in dem Spiel. Ich bin so wahnsinnig schlecht in dem Spiel.
Ja, gefühlt steht es auch 17 zu 1 für mich.
Ja, ich glaube auch.
Ist, ja, und
zum Glück haben wir nichts gewettet oder so.
Ja, ich denke schon, das ist gut. Ja, und Georg Koch war zuletzt Torwarttrainer beim FC Wil 1900 in der Schweiz.
In der Schweiz, FC Wil, nicht Wil.
Wil, nachdem die von türkischen Investoren übernommen wurden.
Richtig, die sind bei mir in der Nähe da.
Was sie mittlerweile ja auch nicht mehr sind.
Sind gar nicht so weit weg.
Und war danach,
das ist immer Knatsch auch.
War danach nochmal bei der Fortuna als Torwarttrainer im Gespräch. Aber
Wiel ist, glaube ich, jetzt abge... Die sind in der zweiten Schweizer Liga. In der Challenge League.
Ja.
Ich weiß nicht, was ich da machen soll.
Asche auf dein Haupt.
Ja. Ich muss mir noch was Krasseres überlegen.
Für das ich nehme das nächste Mal Mehmet Scholl halt einfach, weil wenn du den nicht errätst, dann...
Ja, wahrscheinlich dann sowas wie war in der Jugend beim Türkis V. Karlsruhe oder sowas.
Naja, also das waren ja schon sehr viele Hinweise.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. FC Wien 1900. Und was macht er jetzt?
Ja, ist nicht nix im Moment.
Privatier.
VDV.
VDV, Privatier. VDV. Intimus von Peter Neuro.
Ich hatte tatsächlich zum Beispiel auch Klaus Tomforde auf dem Zettel. Ich wollte unbedingt den Torwart besetzen. Es gab so ein paar Positionen. Ich wollte
erst Tomforde war nur bei St. Pauli.
Genau, und deswegen war es zu einfach. Deswegen habe ich das nicht genommen.
Das wäre zum Beispiel was gewesen, da wäre ich auch drauf gekommen.
Ja, deswegen habe ich es ja nicht gemacht. Ich wollte so ein paar Positionen
in dem Team
wollte ich unbedingt besetzen. Oder der Trainer, oder der Torwart. Jetzt bin ich raus. Einen Stürmer noch, den habe ich aber schon.
Vielleicht mache ich ja dann.
Ja, aber es gibt ja zwei Stürmer im Team und einen auf der Bank. Also
wir spielen mit 4-5-1.
Einen Stürmer kriege ich. Und ich hatte Tomforde, ich hatte Stanislav Tscherchessow, heutzutage übrigens russischer Nationaltrainer, bei Dynamo Dresden.
Okay, den hätte ich mein Leben nicht gehört.
Ja, das war mein zweiter.
Stanislav
Tscherchessow.
Okay, wenn jemand... Wie, sag mal.
Stanislav Tscherchessow.
Wenn jemand Stanislav Tscherchessow kennt, bitte Mail, Nachricht, irgendwas an uns mit, keine Ahnung, wie ihr den früher erlebt habt. Wenn irgendjemand den wirklich kennt, dann...
bekommt er eine Kappe von Team Gegenpressing.
Genau. Hut ab dann auch.
Hut ab.
In dem Fall.
Und Andi Reinke hatte ich auch noch und Alexander Bade.
Es war der Kiffer.
Ja, richtig.
Der spielt ja immer noch, glaube ich. Ich glaube, der spielt noch.
Ja.
Der war doch in Österreich irgendwo. War der Red Bull sogar? Red Bull Salzburg?
Nee, es ist Alex Walke.
Der war der Kiffer. Der war bei Köln.
Richtig.
Mit hier Kraft, wie hieß er? Der andere Kraft, nicht der Thomas.
Thorsten.
Nein.
Nee.
Thomas Kraft und Michael Kraft.
Michael Kraft.
Und da war doch, hatten die nicht sogar Kraft-Werbung drauf von diesem.
Also in meinen Augen hat Köln auch heutzutage immer noch Ford als Sponsor.
Mit Toni Lasses Polster. Das habe ich übrigens bei dem Trikot-Quiz nicht mitgenommen, weil das ja echt zu einfach gewesen.
Ja.
Ich dachte, das ist okay, das ist nur ich immer mit Kaiser bin, aber das ist tatsächlich. Das war also die Rudi Völler. Rudi Völler?
Nee, Stefan Kunz. Und natürlich Olaf Marschall.
Ich mache mich echt zum Lauf. Rudi Völler bei Kaiserslautern?
Nee, der war bei Leverkusen.
Richtig. Das gleiche. Alles ist ja im Prinzip 10 Kilometer auseinander.
Ein Werksverein.
Nun ja.
Wollen wir weitermachen, oder?
Ja, wir haben die steile These, wie gesagt, für heute abgesagt. Wir haben die Sendung freigeräumt, weil wir heute ein großes Thema haben. Wenn wir uns schon mal privat auch treffen, wollten wir über was auch Privates eigentlich reden. Ja, es ist privat. Also, wir haben uns überlegt...
Du meinst privat vor 1 Million Hörern?
Ja, vor euch da draußen halt. Nee, privat in dem Sinn, dass wir uns überlegt haben, wir wollten es schon länger mal als Thema aufbringen, aber hatten uns bisher nicht getraut, haben es jetzt aber gemacht, weil wenn sie es anbietet, dann natürlich, wenn wir zusammen sind. Und das Thema ist, wie sind wir eigentlich Fußballfan geworden, warum und was bedeutet uns der Fußball und was waren eigentlich so die Stationen unseres Fußballfan-Lebens? So kann man es, glaube ich, sagen. Und das Schöne ist, ich habe tatsächlich gestern mit einem Arbeitskollegen, unabhängig davon, der kennt den Podcast nicht. Schande auf sein Haupt, muss ich mal empfehlen. Mit ihm habe ich tatsächlich während der Arbeit einfach so, sind wir drauf gekommen, auf die Champions League-Saison auf dem FC Bayern 2010. Ich weiß nicht warum. Und haben tatsächlich diese komplette Saison durchgespielt und was es bedeutet hat und was da passiert ist. Und dann ist mir auch so klar geworden, dass wir wirklich zu jedem Fußballerlebnis in unserer Fankarriere, sage ich mal, nee, Fankarriere hört sich so kundenmäßig an, in unserem Fanleben, du hast zu jedem Ereignis, zu jedem Fußballspiel, du hast irgendeine Geschichte.
Du hast ein Bild im Kopf, du hast einen Namen. Du hast ein besonderes Tor, irgendwas hast du im Kopf halt einfach, ja.
Ja, und deswegen haben wir gedacht, dann erzählen wir euch das mal und vielleicht findet ihr euch wieder. Wir haben es ein bisschen gegliedert, dass es so eine leichte Struktur wenigstens hat.
Ich bin gespannt, wenn die Gliederung hält.
Ja, okay. Am Anfang, Jonas, würde ich dich fragen, willst du erzählen? Willst du erzählen, wie du Fußballfan geworden bist?
Also ich muss, ja, würde ich dir erzählen. Also ich bin, ja, in den Fußball reinkommt im Prinzip durch meinen Opa, ganz klassisch. Der hat mich irgendwann mit zum Fußball gestellt, bei uns zu Hause auf dem heimischen Sportplatz, hat gesagt, hier, tritt mal vor das Ding. Ne?
Wie hieß der Verein?
SV Reichensachsen, schöne Grüße an die Gruppenligamannschaft des SVR.
Das ist übrigens ein Trainingsanzug, so mit Löchern.
Ja, habe ich immer noch, ganz genau.
Mit JE.
JE. Aber so das erste wirklich prägende Erlebnis war mit meinem Opa immer 15:30 samstags im Radio auf HR1 die Bundesliga-Konferenz gehört.
Das war so das Prägendste. Das hat sich aber wahrscheinlich bis heute nicht geändert. Das gibt es immer noch auf HR1, oder?
Ja.
Ich glaube SWR und die
Teilnehmer. Das haben, glaube ich, alle ARD-Regionalsender, aber bei uns halt in Hessen halt HR. Haben wir immer zusammen da gesessen, haben diesen Puffreis, diesen Schokoladenpuffreis.
Sunrise.
Ja, gegessen dabei. Mein Opa hat ein Bier getrunken, ich
nicht.
Einen Saft.
Was für ein Saft jetzt? Also vielleicht interessiert es die Hörer ja.
Ein Orangensaft.
Mit, ja? mit Fruchtfleisch oder ohne?
Mit, natürlich.
Nur mit Fruchtfleisch. Ich hasse Fruchtfleisch.
Nee. Ja, du bist auch ein Opfer. Du erkennst doch Georg Koch nicht.
Also. wir haben zu Fruchtfleisch früher immer Stupf... Also, naja, ich hab's nicht gesagt. Wir haben immer Stupfies gesagt. Also, die Ding... Ich weiß auch nicht, warum.
Nee, und das waren so meine ersten Fußballerlebnisse einfach.
Also, bei mir war es Radio eigentlich weniger. Ich habe... also, mein Vater hat früher immer schon hier so Bezirksliga, Kreisliga, was weiß ich, gekickt. Und ich bin quasi mit Fußball dann aufgewachsen. Und mein erstes Fußballerlebnis war dann so, also wie ich so Fan geworden bin. Mein Papa hat mich dann natürlich gleich zu den Mini-Kickers geschickt, oder F-Jugend hieß es damals.
F-Jugend, ja, habe ich auch angefangen.
Und ich war im Training und wir waren in einer kleinen Halle. Und da gab es keine richtigen Tore, sondern das war so eine Schulsporthalle. Und da gab es nur aufgezeichnete Tore. Und da war ich einmal im Training und dann durfte ich am Wochenende gleich im Turnier mitspielen. Und wir sind Sechster geworden von 8. und ich habe eine Goldmedaille bekommen. Beim TSV Boll
damals. Alles Gewinner?
Ja, waren alles Gewinner. Und
das war bestimmt die Vertrauensliga, ne? Oder?
Nein, das war ein knallharter Sport. Ich weiß nur, dass ich einen 7 Meter geschossen habe und ich bin nicht bis zum Tor gekommen. Der Ball ist so gehoppelt und ist irgendwann so links dem Pfosten vorbei und dann habe ich geweint.
Zu Recht?
Zu Recht, weil ich immer die Mannschaft im Stich gelassen habe. Ja, das war so mein erstes Fußballerlebnis und dann habe ich. Also, ich bin ja Bayern-Fan, kann ich mir jetzt outen.
Ja, jetzt outest du nicht das erste Mal diese Podcast.
Mein Papa war eigentlich, hat immer gesagt, er war neutral, aber war immer so ein VfB Stuttgart-Fan. Und mein Opa war aber auch immer ein Bayern-Sympathisant und bei meinem Opa habe ich auch immer die Sportschau geguckt. Und irgendwann, als ich relativ jung war, also so wurde es mir nacherzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so wurde es mir nacherzählt, waren im Fernsehen, waren so diese knallorangen Trikots, die Bayern am Anfang der 90er hatte, diese orange mit diesen grünen Streifen. Ja. Und mein Opa hat es geguckt und ich habe gefragt, wer ist es mit den orangen Trikots, weil ich die halt toll fand, weil die halt geleuchtet haben. Und dann hat mein Opa gesagt, das ist Bayern und dann war ich Bayern-Fan. Und mein Opa war sowieso Bayern-Sympathisant, deswegen hat es gepasst. Und so bin ich dann in diesen Verein reingerutscht.
Ja, mein erstes, sag mal, Spielerlebnis war tatsächlich auch in der F-Jugend. Kleinfeld, aber nicht in der Halle, sondern draußen. Und da wurde ich eingewechselt und da wechselt man im Prinzip permanent durch.
Und wechselt schon einen Joker ein.
Ich habe 5 Minuten gespielt und dann hatte ich Hunger. Und dann habe ich meinen Trainer gefragt, jetzt ist zu essen, vielleicht auch mal auf dem Platz.
Weil sieht egal nicht
aus. Schnee, weiß ich, aber war eine schöne Zeit.
War wirklich eine schöne Zeit.
Unbeschwert. Ja. Aber ich finde es, was ich wirklich lustig finde, ist, dass wir beide durch unsere Großväter geprägt wurden. Weil mein Opa, ich kann mich ja jetzt auch mal outen, ich bin ja schwarz-gelber Borusse. Und mein Opa ist auch Dortmund-Fan gewesen. Und dadurch bin ich halt auch zum BVB gekommen. Weil mein Vater ist Gladbacher, also falscher Borusse.
Einmal Borussia, immer Borussia.
6:1. Und
hört er echt den Podcast, dein Papa?
Ja.
Weil der uns ja oft auch liked auf Facebook.
Ja, mein Papa hört ab und an tatsächlich mal rein.
Dann würde ich sagen, hallo
Andreas,
auf dich.
Und der war so ein bisschen gallig am Anfang, dass ich so auf den Zug von meinem Opa aufgesprungen bin und nicht so in seine Fußstapfen getreten bin, ne? Als Fohlenjunge.
Als junges Fohlen. Als
junges Fohlen. Nee, aber finde ich lustig, dass wir eher sozusagen eine Generation übersprungen haben bei der Prägung.
Ich habe dann tatsächlich, als ich dann beschlossen habe, Bayern-Fan zu sein, habe ich auch von meinem Patenonkel damals zum Geburtstag das Jahrbuch, RAN-Jahrbuch 95 bekommen. Diese fetten Schinken damals. RAN-Jahrbuch 95. Und dann habe ich Bayern gesucht und da waren die auf Platz 6. Weil in dem Jahr, warte, ich habe es extra nachgeguckt, Matthias Sammer und Mario Basler, damals bei Bremen, waren auf dem Cover, weil da hat sich die Meisterschaft zwischen Bremen und
Bayern entschieden. Ja.
Und dann habe ich Bayern gesucht, dann waren die auf Platz 6 und das fand ich schon blöd, weil das Geile war, du konntest das Jahrbuch halt so durchblättern und das waren die ganzen Spieltage immer nach und nach. Und du hast halt trotzdem, also ich hatte damals ja noch keine Ahnung, wie das mit der Bundesliga läuft und so, aber ich habe das halt so durchgeblättert und habe dann so mitgefiebert, was jetzt passiert. Also für mich war das so wie ein Buch. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, hoffentlich gewinnen die da. Ach, scheiße, wieder verloren. Und das war für mich quasi dieses Buch war für mich wie ein Film. Konnte so durchblättern und dann, oh, hoffentlich gewinnen sie. Okay, jetzt werde ich um. Ah, scheiße, wieder verloren. Ah, jetzt gewonnen. Geil. Und das war richtig cool, weil das war noch vor meiner Fernsehzeit. Wie alt war ich da? Da war ich 6 oder 7. Und da war ich echt noch unbescholten. da kann ich tatsächlich ran auch noch nicht. Obwohl es ran
ja Buch war. Ich möchte jetzt mal was fragen, weil du kommst ja gebürtig schon eher so mal aus einer Großstadtregion, nee, Stuttgart.
Ist alles nee, Stuttgart.
Und ich komme ja wirklich vom Plattendorf. Ihr hattet ja wenigstens Bundesligisten, sagen wir mal, in unmittelbarer Nähe. Bei uns war das aber früher tatsächlich auf dem Schulhof auch so, wenn wir am Schulhof gekickt haben in der Pause. Da musst du dich entscheiden, warst du Dortmund oder Bayern? Bei uns gab es ja nichts. Ja. Frankfurt war genauso weit weg von uns wie jetzt Dortmund oder Hannover oder so.
Und wieso hast du dich für Dortmund entschieden?
Ja, wegen meinem Opa. Also, ne, weil der nicht
aber so war ich was 50-50 da, oder?
Ja, so relativ, ja. Also. Aber wie war das bei euch? Warst du auch so Dortmund Bayern oder hat der
gar nicht, Dortmund war gar niemand.
Also Quatsch natürlich dann auch.
Ja, das ist natürlich Quatsch. Nee, bei uns gab es tatsächlich, also ich würde mal behaupten, 90% waren VfB-Fans. Und es hört sich jetzt blöd an, aber du warst als Bayern-Fan tatsächlich Außenseiter.
Ja, vollkommen
zu Recht. Und das hat sich bei mir bis heute so, also ich hasse den BVB, den VfB nicht. Aber ich habe so eine gesunde kritische Einstellung, würde ich jetzt mal diplomatisch formulieren. Du kriegst so eine Anti-Haltung kriegst du automatisch, weil du auf dem Bolzplatz war es weniger, weil da waren auch viele Ausländer und so, da waren jetzt, auf dem Bolzplatz waren es weniger VfB-Fans, aber so im Umfeld hast du so viele VfB-Fans und als Bayern-Fan bist du echt eine Unterzahl. Ich will jetzt nicht klagen, ich habe jetzt auch nie Haue bekommen deswegen, aber...
Du machst doch heutzutage bei Facebook nie dich drüber lustig oder so.
Nee, mache ich tatsächlich nicht. Ich benutze Facebook nur noch, um dich zu trollen. Um dich zu markieren. Nein, also es war jetzt kein traumatisches Erlebnis oder sowas, aber es war schon so, dass du als Bayern-Fan in der Unterzahl warst, und zwar deutlich. Ja, völlig ohne Wertung. Aber es hat mir jetzt auch nicht geschadet. Ich konnte mich durchsetzen.
Ja, ich möchte es gleich am Anfang bringen, dann habe ich es hinter mir. Jetzt ist der Moment, wo ich nie wieder nach Dortmund fahren darf.
Soll ich die Geschichte erzählen oder willst du deine zuerst erzählen?
Warum nee, ich möchte meine zuerst
okay, erzählen. Okay, erzähl du deine zuerst. Weil ich habe auch eine Geschichte, warum der Jonas nicht mehr nach Dortmund fahren kann.
Tatsächlich mein erstes Trikot.
Jürgen Klinsmann.
Nein, aber ähnlich. Hat mir meine, ich habe ja nur eine Patentante, meine Patentante geschenkt, war ein blaues, ein rotes Trikot mit Sponsor Opel mit der Nummer 10 hinten drauf.
Ciriaco Sforza.
Nee, das war damals, glaube ich, noch Lothar Matthäus.
Ah.
Aber war ein Bayern-Trikot.
Das weiß nicht mal ich.
Sowas hebe ich mir für solche Momente.
Also du hast dich voll vom Bahnhof abgeholt und hast gesagt, du hast eine Geschichte für mich, die mit der du dich nicht in Dortmund blicken lassen kannst. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas wird. Ich würde gern ausrasten, aber ich kann es gerade nicht. Dein erstes Trikot war ein Bayern-Trikot?
Ein Bayern-Trikot.
Wirklich?
Mhm.
Wieso weiß ich das nicht?
Das hebe ich mir für solche Momente auf, solche intimen Momente.
Es ist witzig, weil ich mir tatsächlich als Zwischenfrage hier notiert habe, was war dein erstes Trikot? Das war tatsächlich, ich jetzt, es ist Trikot.
Ja, war ein Bayern-Trikot.
Verrückt. Also, oh Gott. Also mein erstes Trikot war auch ein Bayern-Trikot.
Wäre schön, wenn du jetzt sonst ein Dortmund-Trikot...
Wie gesagt, Dortmund hat bei uns überhaupt keine Rolle gespielt, gar nicht. Ja. Mein erstes Trikot war auch ein Bayern-Trikot, auch Opel-Sponsor. Hattest du dieses rot-blau gestreifte?
Nee.
Hattest du bist ein Semester älter.
Genau, das war quasi so ein Vorher, das war so komplett rot.
Mit diesen blauen kleinen Streifen?
Genau.
Ja, nee, mein erstes Trikot war dieses Klischee-Bayern-Trikot, das mit den rot-blauen Streifen. Warum auch immer noch heute Menschen meiner Generation glauben, dass die Vereinsfarben von Bayern rot-blau sind, was sie de facto nicht sind. Ich möchte es hier nochmal klarstellen, die Vereinsfarben von Bayern München sind rot-weiß, wird immer so bleiben.
Also sind schon rot-blau.
Und dieses rot-blau gestreifte Trikot war mein erstes Trikot mit Jürgen Klinsmann tatsächlich. Und auch mein zweites Trikot war mit Jürgen Klinsmann. Das war das weiße UEFA-Cup-Trikot, den wir übrigens auch gewonnen haben gegen, ich glaube, Girondins Bordeaux.
96,
ein Jahr vor Schalke.
Ja, jetzt müssen wir aber jetzt nicht ganz tief sinken hier.
Genau, und das war mein zweites Ding auch mit Klinsmann. Und danach ging es dann auch bergauf, auch bei mir. Dann hatte ich, glaube ich, von meinen Eltern habe ich zu Weihnachten oder zum Geburtstag, also einmal im Jahr habe ich das neue Trikot geschenkt bekommen. Und dann war meine Mehmet-Scholl-Phase zum Glück. Zweimal Mehmet, Giovane Elber, dann irgendwann Roy Makaay oder so. Auf jeden Fall Klinsmann war mein erstes Trikot. Habe ich heute noch. Ich habe alle meine Trikots aufgehoben. Und du weißt es, ich habe es bei mir in meinem Männerzimmer aufgehängt.
Ja, ich habe immer Kopfschmerzen, wenn ich da schlafe.
Ja, du hast ja nie geschlafen.
Ich schlafe eigentlich immer in deinem Männerzimmer.
Das Sofa ist übrigens weg, da sitzt ein Bett.
Ja, oh, wird sehr bequemer.
Aber das kracht oft mal runter. Das ist ein altes Bett. Ja. auf jeden Fall mein Erstsieger war Klinsmann. Bin ich nicht stolz drauf, aber ich habe es immerhin aufgehoben.
Naja, zumindest in der UEFA-Cup-Saison hat er ja geschweißt ohne Ende. Ne? Kann man ja nicht verhehlen.
Ja, aber das Klinsmann-Ding war bei uns halt so, ich weiß gar nicht, ob ich den gut fand oder meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter, mein Vater. Weil der Klinsmann kommt ja bei uns aus der Ecke. Und das war, glaube ich, so, könnte ich mir jetzt so im Nachhinein vorstellen, der Kompromiss für meinen Vater, ein Schwabe im Bayern-Trikot, das war so, glaube ich, der Kompromiss. Ja, aber ich kann auch sein, dass ich mir ihn ausgesucht habe, ich weiß es aber
nicht. Aber für mich gibt es aus eurer Ecke nur einen Stürmer, den Buller aus Backnang, Julian Schieber, also, sorry.
Ja, das war vielleicht so eine halbe Generation später.
Ja.
Möglicherweise. Ich habe mir als nächstes notiert, dein erstes Fußballerlebnis im Stadion. Ja. Muss nicht zwingend von deinem Verein sein, aber dein erstes Fußballerlebnis im Stadion.
Ja, war tatsächlich von meinem Verein. Dortmund gegen den KSC, erste Nevio Scala-Saison.
Oh Gott! Ne? Er ist ja auch ein Trainerfuchs.
Nevio Scala, beste italienische Trainer nach Trapp, natürlich, klar. Sportdirektor. Wer war Sportdirektor bei uns?
Hitzfeld.
Ja. Ottmar Hitzfeld als Sportdirektor. Ja,
und danach hat er übernommen, weil er gesagt hat, so geht's nicht weiter.
Nee, danach
hat er euch... Sowas weiß ich aber dann.
Danach hat er euch übernommen.
Ja, aber sowas weiß ich dann wieder. Ja. Und aber Georg Koch halt nicht.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was jetzt wichtiger ist.
Ja, Georg Koch wäre schon wichtiger gewesen. Also für den Punktestand.
Ne? Ja. Es gibt keinen Punktestand.
Ja, in meinem Kopf schon. Ja, Dortmund gegen KSC, Saison 97-98, 2-2, sechster Spieltag.
Da war Olli Kahl aber schon nicht mehr da wahrscheinlich.
Nein. Torschützen waren, Torwart Klaus Reitmeier, beim KSC, klar. Torschützen für den KSC, Radoslav Gilewitz und Thomas Hessler. Und für den BVB, Eigentor Thomas Hengen und Stefan Chabuisa. Klar.
Ja, der wurde ja dafür geholt, die Buben zu machen.
Vom Bayer Oerdingen?
Chabuisa
kam von Bayer Oerdingen zum BVB.
Das hätte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Chabuisa kam von Bayer Oerdingen.
Kam von Bayer Oerdingen.
Wie lange hat er da gespielt, weißt du? Mhm.
Aber der kam ja schon, schon ein paar Jahre vorher. Sicher zu der Saison, schon ein paar Jahre vorher. Und das Prägendste war, wir hatten echt geile Plätze. Direkt unten am Spielfeld. Also zum Einwurf, das weiß ich noch, habe ich Martin Kreh einen Ball quasi in die Hand gereicht. Über die Bande.
Hättest du können oder hast du gemacht?
Ja, habe ich quasi gemacht, also drüber geschmissen.
Also hast du quasi gemacht?
Ja.
Also hast du gemacht oder hast du nicht gemacht?
Ja, quasi. Also nicht gemacht,
aber
ja,
was
so über die Bande
Du hast ihn geworfen.
Ja, aber so. Wie ein Korbleger.
Also ich hätte sehen müssen, wie der Jonas die Bewegung macht. Also es war quasi so ein...
Ein Korbleger.
Genau, auf Schulterhöhe.
Auf hohem Niveau.
Genau.
Sagen wir auf hohem Niveau. Ja, das war mein erstes Stadionleben. Das war schön.
Wie ging es aus?
2-2.
Und warum bist du, also war das dein Wunsch oder wurdest du mitgeschleppt?
Da sind wir, mein Papa, der alte Gladbacher, hat früher Tischtennis gespielt und da sind wir mit der Tischtennisabteilung seinem damaligen Verein durch Zufall nach Dortmund gefahren. Die haben einmal im Jahr so eine Vereinsfahrt gemacht.
Scheiß Stadiotouristen.
Voll geil. Was war denn deins?
Also mein erstes Stadionerlebnis war tatsächlich nicht beim FC Bayern.
Ja gut, dann muss es beim VfB gewesen
sein. Das war beim VfB, weil mein Onkel damals bei irgendeiner Firma gearbeitet hat. Die hatten Dauerkarten von der Firma, Haupttribüne Mitte. Und wir sind zu VfB gegen Bochum. Und ich musste nachschauen, es war 1998, es war echt spät, 1998.
Und ja, quasi wie bei mir, ich war ja auch Saison 97, 98. Also.
Genau, und dann, also ich war relativ jung und wir sind dann auf die Haupttribüne Mitte gegangen und wir hatten diese Dauerkarten und rechts neben uns waren so, ich glaube, 4 Plätze. Also es waren halt immer diese eingesessenen Dauerkartenbesitzerinnen, also in unserem Fall Besitzerinnen, weil es waren so 4 so Waschweiber. Also wirklich, die waren Mitte 50 und keine Ahnung, warum die Dauerkarten hatten und der Haupttribüne Mitte.
Ist jetzt wieder die Bewerbung für die saure Gurke, ne?
Es ist die Sexismusgurke.
Ja.
Auf jeden Fall waren das halt ältere Frauen. Und die haben, als wir da hingesessen sind, schon komplett über das Spiel, was wollen diese Bochumer eigentlich da? Und dann haben sie sich auf einmal ausgelassen über den Maurizio Gordino.
Frechheit.
Und das ist Frechheit. Das, was in Erinnerung geblieben ist. Und danach konnte ich auch das Spiel googeln, weil ich nicht mehr genau wusste, welches Jahr das war. Aber dann konnte ich Maurizio Gordino googeln und der hat nur eine Saison in Bochum gespielt und da war es klar, welche Saison das war. Und zwar haben die dann auf der Haupttribüne so, also diese Bochumer, die gehen mir total auf den Sack. Und der Gaudino, das ist der größte Mafiosi, der überhaupt rumläuft. Und dieses Wort Gaudino, Mafiosi, ist mir bis heute einfach immer präsent geblieben. Und ich habe dann nachgeschaut und tatsächlich hat Maurizio Gaudino in der 6. Minute das Tor gemacht, aber das 1-1 für Bochum, es ging 4-2 für Stuttgart aus, aber das 1-0 ist in der ersten Minute gefallen für den VfB durch Jonathan Akpobori.
Gut, wer sonst? Klar, wer sonst?
Und Gaudino hat in der 6. Minute ausgeglichen und ich habe mir die Aufstellung mal angeschaut. Es ist großartig, es ist wirklich größtes 90er Name-Dropping. Also ich sag dir mal die Aufstellung vom VfB. Marc Ziegler, Frank Salat, Jens Keller, Krasimir Balakow, Bradley Carnell, Timo Rost, Pablo Thiam, Christian Lischtes, Freddy Bobic, Jonathan Akpobori. Einen weggelassen hat, der war langweilig. Auf der Auswechselbank Martin Spanring, Christian Georgiewicz und Sreto Ristic. Und jetzt kommen wir zu Bochum. Thomas Ernst im Tor, klar.
Wer sonst?
Logisch. In der Abwehr.
Nur noch Rein van Dooijenhoven hätte ich akzeptiert.
In der Abwehr Thorsten Kracht, Thomas Waldoch, dann davor Axel Sundermann, Thomas Reis, Maurizio Gordino und der junge Yildiray Başdöğ, Sebastian Schinzielorts, Delron Buckley und auf der Auswechselbank Peter Peschel und unter anderem Stefan Kunz.
Gut, ist die Frage, warum Peter Peschel nur auf der Auswechselbank
ist? Das frage ich mich auch. Wahrscheinlich, weil er ein junges Talent war. Aber Akpobori hat irgendwie doppelt getroffen. Thomas Ernst Eigentor. Und ja, das war dann so dieses Spiel. Auf jeden Fall, das war meine erste Erfahrung, weil diese alten Frauen und Maurizio Gordino Mafiosi
werden keine Freunde mehr.
Die werden keine Freunde mehr. Das war für mich prägend.
Prägendstens.
Prägendstens. Meine nächste Kategorie ist RAN-Fußball.
Mhm. Ich möchte.
RAN-Fußball, für alle, die es nicht kennen, RAN-Fußball war auf Sat.1 eine wöchentliche Sendung. Vergleichbar.
Samstag, Sonntag?
Nein.
Ja, RANissimo ist Sonntag.
So, nur samstags. Vergleichbar oder das Pendant eigentlich zur Sportschau. Ich glaube, das Sportschau gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Nee, gab es nicht. Da hatte nur RAN die Rechte. Also Sat.1.
Auf jeden Fall RAN war Samstagabend das Fußballereignis. Später kam dann sonntags RANissimo dazu. Und RAN war eigentlich für Kinder der 90er mit Fußball, so wie Jonas und mich, eigentlich, ich glaube, das Referenzmedium, ja. kann man
ja,
so sagen.
Kann man so sagen.
Was sind deine RAN-Momente, oder was sind deine Momente, die du mit RAN verbindest?
Ja, ich möchte nur Namen sagen.
Ich glaube, ich habe gleich Namen notiert.
Werner
Hansch. Natürlich Werner Hansch. Es kann nur Werner Hansch sein.
Ja, also nur Werner Hansch. Die hatten ja auch ab und an mal Live-Spiele. Also nicht so regelmäßig wie heute, aber ab und an gab es ja dann noch tatsächlich mal Live-Spiele. Ich kann mich
dunkel erinnern.
Erinnern zum Beispiel an die Saison 94, 95 muss es, glaube ich, gewesen sein, wo wir uns mit Bremen um die Meisterschaft gestritten haben. Ja, und da war ja Werner Hansch immer Live-Kommentator. Und das ist so das, was ich mit RAN verbinde. Und mit RANissimo natürlich. War ja so auf Italienisch getrimmt, war ja da auch in den Anfangszeiten, Anfang der 90er, so ein paar Leute, so ein paar Deutsche in Italien gespielt haben. Klinsmann, Bremer,
Rudi,
Matthäus, Thomas Doll.
Ruben Digge auch.
Und deswegen kam ja bei RANissimo auch nicht nur mal die Sonntagszusammenfassung von den Spielen, sondern auch so ein bisschen was.
Aber international auch?
Ja, nur Serie A. Weil das ja interessant war für die deutschen
Fußballer. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also Werner Hansch ist für mich auch ran. Ich habe tatsächlich mit ran verbinde ich eigentlich, wenn überhaupt, nur so Bayern-Momente. Da war ich zu sehr, zu neu wahrscheinlich Bayern-Fan, als dass ich da irgendwie andere Sachen hatte. Ich habe auch nicht irgendwie bei irdigen Momente mit ran, sondern also mit ran verbinde ich genau Werner Hansch.
Und ein grotesk Bundesstudio.
Grotesk Bundesstudio, Reinhold Beckmann noch grotesker, also wahrscheinlich heute mit
Johannes Hashtag B. Kerner.
Ja, oder Hashtag Beckmann. Und ich verbinde mit ran auf jeden Fall den Tonnentritt von Klinsy. Das ist für mich auch, das ist für mich ran.
Ja.
Und was ich mit ran noch verbinde, ist das Derby 60 Bayern, beziehungsweise Bayern 60. Das ist für mich ran, weil es halt es damals noch gab. Und es war damals was Besonderes. Ja. Und vor allem gab es damals sogar noch, erinnere ich mich, bei Bayern immer diese speziellen Derby-Trikots sogar.
Ja.
Was heute undenkbar ist. Werner Lorand, diese Geschichte, diese Zeit, das verbinde ich mit ran.
Ja, weißt
und du was ich mit ran auch noch verbinde, sind die Funny Dubbings.
Ja, 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 ja.
Funny Dubbings waren großartig. Für alle, die es nicht wissen, Funny Dubbings waren Sequenzen von Bundesligaspielen, wo den Protagonisten Worte in den Mund gelegt
neu synchronisiert wurden
mit lustigen Dialogen, die so nie stattgefunden haben. Empfehlenswert besonders Andi Brehme und Uli Hoeneß, die sich vor der Bank anschreien und sich gegenseitig frohe Ostern wünschen.
Ja, was auch sehr empfehlenswert ist, auch Derby Bayern 60, Mario Basler, Peter Packholt und Werner Lorand.
Großartig.
Ja, aber das finde ich besser. Auch meine Schwester hatte Konfirmation, muss dementsprechend Sonntag gewesen sein. Und da haben wir zu Hause gefeiert, habe ich mich auch hochgeschlichen, um die Zusammenfassung vom Derby zu. Ich habe 2-2 ausgegangen damals oder so. Ich glaube, das war sogar das Derby, wo die sie angeschrien haben in der Außenbahn.
Das kann sein. Also Derby war immer bei der Scholl-Zeit.
Und was ich damit verbinde, ist natürlich Bernd Meier.
Carsten Janka.
Er guckt sich nicht um, wie heutzutage jeder Torwart. Ja. Legt sich den Ball aus der Hand.
Und da schleicht sich so ein kleiner, dünner Junge, schleicht sich hinten an und löffelt den rein. Ja, ja, das war auch ran. Und diese Geschichte im Anschreien, das war auch so, das war ein klassischer Werner Hansch-Moment, weil die haben das dann in der Wiederholung gezeigt, wie der Basler hinrennt und alles. Und dann kriegt rot. Und dann synchronisiert es der Werner Hansch in der Berichterstattung nach und sagt dann, wer kriegt rot? Ich? Ja, du! Und er synchronisiert es nach vom Schiri und den Dialog, obwohl es ja nie so stattgefunden
hat. Aber das ist auch so typisch ran, dass der Kommentator, also es gab ja nur Werner Hansch, es gab ja keine anderen Kommentatoren. Also
ich kann mich halt keinen anderen erinnern.
Könnte ich keinen nennen, außer Werner Hansch. Aber dass er so nachsynchronisiert wurde, immer nur mit Worten, also immer nur mit einem Wort. Was? Ich.
Ja,
oh, du. Immer nur so. Ja, ja. Das ist ran
gewesen. Also das war großer Sport damals.
Ja.
Man kann von Sky halten, was man möchte, aber und man kann von ran halten, was man möchte, aber es hat,
ja, ran
es, hat es hat geprägt.
Ran war schon besser.
Es hat auf jeden Fall geprägt.
Ja.
Ich kann mich übrigens noch erinnern, dass ich früher, wenn Bayern in der Champions League gespielt hat und ich noch zu jung war zum Aufbleiben.
Ich dachte, da kommen wir später noch zu.
Kommen wir später.
Was wollte ich auch sagen? Weiß ich nicht.
Das ist ja unsere Sozialisation. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich zu jung war, um die Champions League-Spiele live anzugucken, und ich hatte echt tolerante Eltern, was es anging.
Immer nur eine Halbzeit.
Ja, ich durfte aber echt viel gucken. Also ich durfte wirklich viel gucken. Ich durfte auch einen meiner schönsten Momente, da kommen wir später noch zu, aber das habe ich da leider nicht aufführen können, das Champions League-Finale 2-1 durfte ich auch bis zum Schluss angucken, und da war ich 13. Nicht ganz 13, 12 irgendwas. Das durfte ich auch bis zum Schluss
angucken. Aber das war ja unter der Woche.
Nein, war das.
Doch, der Champions League-Finale war Samstag.
Und das durfte ich nur angucken.
Ja,
aber das haben meine Eltern mir erlaubt.
Ich hatte das später, nämlich, wo du vielleicht drüber nachdenkst, beim Champions League-Finale 97. Aber bei den Halbfinals oder Viertelfinals vorher, das war immer unter der Woche. Das Finale war immer am Wochenende. Durfte immer nur eine Halbzeit gucken.
Eine Halbzeit und dann musste ich ins Bett. Und dann habe ich die zweite Halbzeit, hatte ich so ein kleines Radio mit so Kopfhörern, so ein, was man beim Weltspartag bekommen hat von der Sparkasse. Und
nochmal Grüße an meinen Papa.
Grüße an meinen Papa. Bei dem Radio konnte man immer nur den Sender einstellen, immer mal einen Knopf gedrückt, dann hat es den nächsten Sender
gedrückt. Genau, ja.
Haben wir so lange gedrückt, bis der richtige Sender kam und dann kam immer diese Schlusskonferenz und damals kam es echt noch im Radio halt. Ja. Und dann, das einzige Erlebnis, wo ich da präsent habe, also ich habe es öfter gemacht, aber was ich präsent habe, ist Bayern gegen Celtic Glasgow. Ich habe keine Ahnung, welche Saison das war. Dann habe ich die zweite Halbzeit, Bayern gegen Celtic, zitternd im Bett. Ich glaube, das war Vorrunde, da ging es um nichts wirklich. Aber ich habe das zitternd im Bett angeguckt. Und am nächsten Morgen bin ich in die Schule gegangen, stolz. Und keiner wusste halt, worum es geht. Das war doch Zeit. Gut, ran. Fanny Darwins war noch echt geil.
Ja. Weltklasse.
Fanny Darwins war echt gut. Könnt ihr auf YouTube übrigens nachgucken. Fanny Darwins. Dein erstes Stadionerlebnis mit deinem Lieblingsverein. Also in deinem Fall.
Hatte ich ja vorhin schon.
Die gelb-schwarzen.
Hatte ich ja vorhin schon.
Zecken.
2-2 gegen KSC.
Ja. Bei mir war es tatsächlich Bayern gegen BVB. Bei mir war es ein bisschen schwieriger, weil ich ja immer eine weitere Anfahrt hatte. Ich hatte, bei mir zu Hause waren es, ich glaube, ungefähr 2 Stunden.
Ja, gut, das Spiel von mir zu Hause nach Dortmund.
Ja, okay, du warst cooler.
Nee, ich sag doch nur.
Wir hatten 2 Stunden zu fahren und dann, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das erste Bayern-Stadionerlebnis war, aber das ist das Einzige, was mir so als erstes Stadionerlebnis präsent ist. Und da haben wir gegen Dortmund gespielt tatsächlich. Heimspiel im Olympiastadion. 4-1 gewonnen. Ich war immer davon überzeugt, dass es 5-2 ausging, aber ich habe heute nochmal geguckt, es war 4-1 im Jahr 2003 im Olympiastadion. Und was ich aber noch wusste, war...
Jan Koller im Tor.
Nein. Was ich noch wusste, und danach konnte ich dann auch suchen, war, dass bei Dortmund ein Vertragsamateur gespielt hat, sein allererstes Profispiel.
Markus Brenzka.
Markus, für mich damals Brzenzka.
Mit Gelb-Rot vom
Platz
gegangen.
Und zwar vor der Halbzeit. Ich habe extra nachgeschaut, 43. Minute. Dr. Markus Merk hat ihm Gelb-Rot gezeigt, weil hat er gefoult?
Dr. Markus Merk hat das Spiel komplett verpfiffen. So rum ist es richtig.
Ja, gut, der Merk hat schon viele Spiele verpfiffen. Ich sage nur 2001. Genau, Markus Merk hat Gelb-Rot gegeben. Für den Vertragsamateur Markus Brzenska in seinem ersten Bundesliga-Spiel. Wen hat er gefoult, um Gelb-Rot zu kriegen?
Müsste ich raten.
Die Wade der Nation.
Ah, Ballack.
Michael Ballack hat er gefoult. Und dann hat er Gelb-Rot bekommen. Und wenn ich den Kicker-Ticker von damals angucke, war es damals ganz klar, also danach war das Spiel entschieden. Bayern war klar besser, 4-mal Aluminium getroffen und dann Markus Brzenska, Gelb-Rot,
Brzenska.
Wahrscheinlich der Bruder von dieser rhythmischen Sport.
Ja, gehe ich von aus.
Wie hieß die? Die ist auch so, oder?
Auch Brzenska. Ich halte das da mit Thorsten Finger, also wären klar besser.
Ja, echt Sturm Graz gespielt.
Das möchte ich verraten für Spannung. Ne, klar besser und dann greift Markus Merk so ins Spiel ein.
Ja. Also war ich am Schluss 4-1, klares Ding. Und da kann ich mich erinnern, da war ich mit meinem Opa, das waren eine der wenigen Stadionerlebnisse, wo ich mit meinem Opa und mit meinem Papa war. Und an was ich mich da auch noch erinnere, wir standen im Stau kurz vor dem Olympiastadion und da konnte man, damals konnte man schon von der Autobahn so quasi so reingucken in den Olympiapark. Und da waren so große Werbetafeln, die waren so. Also die haben angefangen ungefähr auf Bauchnabelhöhe und gingen dann hoch bis, keine Ahnung, 3-4 Meter. Und als wir im Stau standen, haben da ganz viele Männer hingepinkelt hinter diese Werbebande und ich habe nur einfach viele Penisse gesehen, die Richtung Autobahn gepinkelt haben und keine Gesichter dazu. Und mein Opa ist total nervös geworden. Aber wir müssen da rein, also es geht gleich los, wir können nicht... Opa, du bist doch gar nicht so krasser Fan. Nee, aber wir müssen jetzt da rein, es geht gleich los. Und dann hat mein Papa uns auf der Autobahn rausgelassen und wir sind da drüber, das ging da echt noch, wir sind da rüber und über diesen kleinen Hügel gelaufen und waren halt im Olympiapark. Vielleicht verkläre ich es auch voll, aber in meinem Empfinden war das auf jeden Fall so. Und dann sind wir da rein und mein Papa hat das Auto geparkt, keine Ahnung wo, und kam dann später nach und dann waren wir im Olympiastadion haben 4-1 gegen Dortmund gewonnen.
Größter Schiedsrichterskandal der Bundesliga.
Einer der größten Schiedsrichterskandale in der Bundesliga.
Muss so sein.
Was war denn dein bestes oder intensivstes Stadionerlebnis?
Nee, ich habe mir tatsächlich das Beste ausgesucht. Du hast vermutlich auch das Intensivste. Also war lange nicht mein erstes. War, ich glaube, Sascha hat die Geschichte in verschiedenen Versionen schon 500 Mal gehört. War die Saison...
Erzähl mir die wahre Geschichte. Erzähl mir dafür die wahre Geschichte.
2001, 2002, 34. Spieltag, wo die Bayern zu keinem Zeitpunkt Meister waren.
Auch verpfiffen worden?
Ja, das weiß ich nicht.
Damals war Thorsten Fink wahrscheinlich nur im Kader. Also verpfiffen worden.
Ja, wahrscheinlich.
Ein Thorsten Fink wird immer verpfiffen.
2-1 gegen Werder, 34. Spieltag. 1-0 Rachichikutsu.
Rachidura, Rachidaru.
Ja, Rachid. Ist ja alles eine Suppe. Und dann?
Ich weiß, wer es 2-1 gemacht hat. Ich war da im Schullandheim.
Wer hat es 2-1 gemacht?
Everton.
Everton?
Ich war im Schullandheim im Bus und hinten lief das Radio und der Jan Freudenreich, mein Kumpel, Grüße gehen raus, auch wenn du es nie hören wirst, der war auch Dortmund-Fan und der hat es.
Und 1-1, Jan Koller, mein persönliches Vorbild. Deutscher Meister geworden. Ah, so wichtig.
Du warst im Stadion.
Ich war im Stadion und dann auch relativ schnell nach Abpfiff auf dem Platz. Da war das ja nicht so, dass Platzsturm irgendwie verboten war bei einer Meisterschaft.
Hooligans sind keine Verbrecher.
Und dann saß ich ungefähr 10 Sekunden nach Abpfiff auf den Schultern von Jan Koller.
Und ich muss dazu sagen, ich habe die Geschichte schon ganz oft gehört und je öfter ich es höre, ich glaube es jetzt auch tatsächlich, dass der Jonas tatsächlich auf den Schultern von Jan Koller
mit saß. Meinem Jan Koller Trikot.
Mit deinem Koller Trikot. Hat er irgendwas zu dir eigentlich gesagt? Also du bist da hingelaufen? Also wie, erzähl mal, also
ja.
Du gehst aufs Feld?
Also wir haben auf der Süd gestanden, relativ weit unten. Und dann haben die ja, heutzutage muss man ja drüber klettern. Früher haben die unten die Tore einfach aufgemacht. Konnte man durch.
Was auch Sinn macht.
Und dann auf dem Platz. Und dann waren ja draußen, das ist ja heutzutage auch so, diese Meister-T-Shirts schon vorbereitet. Und dann alle über und dann sind die alle vor die Süd gelaufen und alle ihnen entgegen und so. Und dann bin ich hin, der Jan, kannst du Autogramm geben? Ist ja auf meinem Trikot noch drauf. Hat ein Edding dabei, Autogramm geben. Und dann hat er
du oder Jan Koller hat ein Edding dabei?
Nee, ich hatte ihn dabei. Und dann hat er mich gepackt und auf die Schulter genommen. Gar nicht.
Er hat dich
gepackt? Ja, er hat mich gepackt, auf die Schulter genommen und dann habe ich drauf gesessen. Und dann ist er so gesprungen, hier ganz runterfalle aus 4 Metern Höhe.
Ja, klar.
Gefühlt. Und ja. Das war mein eigentlich schönstes, intensivstes, bestes, tollstes, für immer Stadionerlebnis.
Er hat dich auf die Schulter genommen?
Ja.
Also da sieht so gebettelt so, Jan, komm, bitte nimm mich hoch.
Nee.
Das ist, aber er hatte keinen Kontakt mehr danach, über Tinder oder so.
Ich hab ihn gesucht, aber er und ich wollten diesen einmaligen Moment
bewahren. Ja, das ist auch schön. Und es gibt ja auch kein Videomaterial und kein Fotomaterial davon, wie ich schmerzhaft lernen musste.
Leider nicht. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, also mein intensiv, also ich musste mich entscheiden zwischen bestes und intensivstes Stadionerlebnis und ich habe mich für mein intensivstes entschieden und das war tatsächlich das Bayern Champions League Spiel 2009 bei Juventus Turin. Das war Gruppenphase im Dezember. Und ich bin ein Kumpel, Robby, Grüße. Wir sind zu zweit mit einem Polo nach Turin gefahren, von uns zu Hause.
Diverse Vorlesungen geschwänzt.
Nein, also würde ich so nicht sagen. Und sind über. Ist es der Brenner?
Wenn ihr über Österreich
gefahren seid. Wir sind über irgendeinen Pass gefahren und kurz danach mussten wir pinkeln im Schnee. Und sind auf jeden Fall nach Turin gefahren, im Auto zu zweit. In irgendein Hostel rein und da waren nur Turin-Fans. Da haben wir gedacht, oh, das wird schwierig. Und die Ausgangssituation war, wir mussten, das war das letzte Gruppenspiel, wir mussten es gewinnen, sonst wären wir nicht weitergekommen. Und das war ja so die Klinsmann-Ära, Post-Klinsmann-Ära, das war schwierig. Und wir mussten gewinnen und waren dann im Stadio delle Alpi, damals noch. Nicht mehr, wie heißt das? Allianz?
Olympico?
Nee,
ja, jetzt, aber Allianz vorher war es ja Olympico? Nee, das war in der Zwischenphase. Das war in der Zwischenphase. Zwischen Della Alpi und dem neuen, ja, Das heißt,
wir waren auch den
Allianza.
Und wir waren dann im Stadion, es war klar, wir mussten gewinnen. Und das war halt eine krasse Anspannung. Und dann waren wir schnell, glaube ich, 1-0 zurück. Und ich musste nachgucken, wer es gemacht hat. Das hat tatsächlich Davide Trezeguet gemacht.
Gut, wer 1-0.
Und da war erstmal kurz Ruhe im Puff. Und dann gab es einen Elfmeter. Und wer hat den geschossen?
Jörg Butt.
Natürlich, ja. Jörg Butt. Und es war tatsächlich so, dass der Elfmeter wurde gepfiffen und die ganze Kurve schreit Butt, 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 Butt. Und dann geht er halt auch vor. Natürlich nur, weil die Fans geschrien haben. Und hat ihn reingemacht. 1-1. Und kurz vor der Pause, oder kurz nach der Pause, weiß ich nicht mehr. Kurz vor der Pause. Hat der Gomez nach dem Eckball sich abnormal verrenkt und hat das 2-1 gemacht. Und ab da lief es richtig gut. So gut, dass am Schluss in der Nachspielzeit sogar Anatoli Timoschuk das 4-1 schießen durfte, der Endstand. Und das war, ja, es war ein vergleichsweise bedeutungsloses Spiel. Ja, nicht bedeutungslos, bedeutungslos ist das falsche Wort. Aber es war nur ein Champions-League-Spiel Vorrunde, was auch schon, ja, jammern auf hohem Niveau, aber ist halt Bayern-Fan. Champions League Vorrunde, letztes Spiel, aber das war so, da war so die Spannung in der Luft einfach und das war, wir mussten gewinnen und es dann 1-0 zurück und die Mannschaft hat gefeitet und du warst einfach im Stadion, es hat einfach die Energie, das war einfach Wahnsinn. Und dann gewinnst du das Ding und dann, das Spiel war aus, wir mussten zum Hostel zurücklaufen und waren voller Adrenalin und haben gedacht, okay, wir sind jetzt auf dem Weg zurück zum Stadion, zurück zum Hostel und das war so ein Laufdistanz, also 2-3 Kilometer. Und wir sind gelaufen durch irgendwelche für uns damals dunklen Gassen in Turin und haben extra unsere Bayern-Pullis, die waren dann unsere roten Pullis so versteckt und haben gesagt, okay, das darf jetzt keiner sehen. Im Hostel schnell reingeschlichen ins Zimmer. Das war einfach sehr, sehr, ja, es war ein intensives Erlebnis. Ja, das ist vergleichsweise harmlos, aber intensiv. Ich habe mir als Sechster notiert den schlimmsten Moment mit deinem Verein.
Ja, war für mich der einfachste Punkt nach dem Jan Koller-Moment. Ganz klar die Fasspleite, da kann ich mich noch dran erinnern wie heute. Der wichtigste...
Oder hattest du Aktien?
Ja, tatsächlich. Mein Opa mir zur Konfirmation geschenkt. Hatte Aktien. Aber dieser schlimmste Moment war ja dieser Tag, als diese Abstimmung war von diesen Stadionvorleuten, die die Stadion gekauft haben. Weil wenn die ja dagegen gestimmt hätten, gegen den Rettungsplan, wären ja alle Lichter ausgegangen. Sofort. Meistens war ein Montag, in der Schule gehockt und die ganze Zeit so, was wollt ihr denn von mir? Labert mich doch jetzt nicht voll.
Das ist 4+4, da leck mich am Arsch.
Das war 2005, da nicht so zwingend internetfähige Handys, ne? Und ich habe meine Mutter hier, sobald du was weißt, ne, die daheim vom Fernseher postiert, schreib Nachrichten so, ne? Hab ich den ganzen Tag da gehockt und gezittert, weil wir nicht da rausgegangen, ne? Das war der schlimmste Moment. Also.
Das war doch Niebaum damals, oder?
Ja, zu dem Zeitpunkt war es schon Watzke Rauber.
Aber die mussten ja verwalten.
Die mussten verwalten, aber vorher Niebaum Meier.
Michael Meier.
Die das ganz große bisschen an die Wand gefahren haben.
An die Wand gefahren ist natürlich jetzt auch ein starkes. Okay, wahrscheinlich war es.
War schon an der Wand. Eigentlich schon durch die Wand.
Eigentlich schon durch die Wand.
Nee, das war ganz klar das Schlimmste. Also, weil da wäre es ja echt so gewesen.
Aber das war ja eigentlich auch schon so ein Wiederaufstehungsmoment.
Ja, erst.
Also
ja,
danach.
Danach. Da kommen wir ja dann auch später nochmal zu. Aber das war echt so.
Aber hast du das, du warst damals 17, 18, so. Aber hat man das tatsächlich so im Kopf, dass es mit deinem Verein zu Ende gehen kann? Oder ist es so, ah, scheiße, da passiert halt was Blödes? Hat man die Konsequenzen so im Kopf, was es bedeuten kann? Ja, weil es hätte ja wirklich, da hätte ein Lichter aus sein können.
Ja, die Konsequenz wäre ja im Prinzip gewesen, wir kommen ja aus Nordhessen, wir hatten ja auch schon mal Hessen-Kassel thematisiert, ich glaube letzte oder vorletzte Sendung kurz.
Immer.
Durch Insolvenzen geprägt, ne? Der ganze Verein. Nee, es wäre schon so gewesen, wir haben uns eigentlich darauf eingestellt, geil, dann fahren wir nächste Saison Kreisliga B nach Herne, Hamm und in die Dortmunder Stadtteile.
Brakel.
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 Hörde. Also so war das schon. Wir haben echt gedacht, wir tingeln jetzt erstmal durch die Kreisliga B in Dortmund.
Also ich hatte das damals, gut, das war natürlich, weil ich weit weg war, aber ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Also das war für mich überhaupt kein Thema, muss ich ehrlich sagen.
Ne, für uns war das auch, also das war ja schon eine Zeit, 17, 18, wir sind früher immer mit dem Fanpoint aus Kassel mit Busse organisiert, damit sind wir ja immer, als wir keinen Führerschein hatten, lange Jahre dann auch nach Dortmund gefahren. Und für uns war das echt so mit meiner Clique, mit denen ich jetzt auch immer noch nach Dortmund fahre, war das wirklich so, wir haben uns echt darauf eingestellt, geil, jetzt können wir erstmal irgendwie, wenn wir nicht irgendwie dann quasi fusionieren, wie das heute so möglich ist, dann überspringst du mal drei Ligen, weil du die Spielerlaubnis ne, von der Oberligamannschaft
SG oder so Dortmund brauchst, Wattenscheid zum
Beispiel. Ja, dass du dann, dass du jetzt halt erstmal irgendwie wirklich so bist du wieder halbwegs im vernünftigen bezahlbaren Fußball angekommen bist, tingelst du jetzt erstmal halt nur noch über Dörfer. Das war für uns so präsent. Und dann auch so Fragen halt, ja gut, das Vereinsheim wirst du nicht halten können dann, finanziell halt, ne? Das gehört ja auch nicht dir, gehört ja irgendwelchen Investoren dann. Wo spielst du dann halt? Gehst du zurück in die Rote Erde? Oder spielst du halt wirklich erstmal auf so einem Ascheplatz oder so? Das waren für uns damals, ich weiß es echt noch wie heute, das waren für uns damals echt Fragen, die wir uns gestellt haben. Das war wirklich richtig krass.
Ich traue mich gar nicht, jetzt mein schlimmstes Erlebnis zu schildern. Weil das klingt jetzt ziemlich abgehoben. Aber es ist halt dieses Bayern-Phänomen, glaube ich.
Ja.
Ich habe viel Champions League dabei. Aber für mich war...
Lass mich raten, Barca?
Ja. Das war wirklich einer meiner schlimmsten Momente. Vor allem, weil ich auch leider live vor Ort war. Dieses Spiel in Barcelona unter Klinsmann damals, wo wir 0-4 untergegangen sind. Es war nicht das 0-4, es war nicht, dass wir gegen Barca verloren haben, es ist einfach die Art und Weise. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind da reingelaufen und dann, ich weiß noch, ich wurde so kontrolliert, gehe dann so ein paar Treppen hoch und dann brüllt irgendjemand von unten, hey, der Lahm spielt nicht, der Lell spielt, der Rensing spielt und alle so, ja, haha, Witz. Und irgendwie, da waren dann auch schon, das war schon ein Zeitalter von so Handys und so. Und dann irgendwann sagt so, ey, nee, also das stimmt. Der Lahm spielt nicht, der Lell spielt. Also Lell gegen Messi.
Gut, ich meine, wen sonst? Wen willst du gegen Messi stellen?
Das war schon so ein Brett vor Beginn. Und dann, die haben uns einfach komplett vorgeführt. Das war, du sitzt da oben und denkst so, ist es Kreisliga gegen Bundesliga? Es war abnormal und du sitzt da und du kannst gar nicht mehr anfeuern. Das war eine Offenbarung.
Ja, ich erinnere mich an das Spiel und ich weiß, ihr wart mit dem, glaube ich, 4-0 auch wirklich, wirklich gut bedient.
Ja,
das ist jetzt nicht so, dass er gut jetzt hat, ihr nur zwei reingekontert oder so.
Es stand, ne? es stand 4-0 zur Halbzeit.
Ja.
Und wir saßen da und du konntest gar nichts mehr machen. Also es war Halbzeit und fassungslos. Und dann, natürlich klischee-mäßig, fing es an zu regnen. Wirklich, es hat in der Halbzeit angefangen zu regnen.
Mit zweiter Wetter.
Ja, wäre schön, wenn es was gebracht hätte. Nein, das war, wir saßen da und du völlig ernüchtert schon. Und dann fängt es an zu regnen und in Barca ist ja nichts überdacht. Und du sitzt dann da und es fängt an zu regnen und denkst du so, okay, ja, ist eigentlich ist scheißegal. Und dann gehst du dann nach dem Spiel raus und denkst du so, hey, immerhin haben wir die zweite Halbzeit 0-0 gespielt.
Man zieht sich an so kleinen Dingen.
Du ziehst ja, und es war wirklich, ich habe in meinen ganzen Fanjahren noch niemals, ob vorm Fernseher oder live, völlig egal, ich habe noch niemals eine Bayern-Mannschaft so verzweifelt und so untertanig gesehen, das kannst du dir nicht erklären. Wie dieser Messi alles kurz und klein gedribbelt hat, was jetzt Messi rausnehmen können, das wäre genauso gewesen. Unfassbar. Und du sitzt da oben und denkst dir, wie kann sowas sein, dass in so einem, das war ja auch ein K.O.-Spiel, was, Viertel oder?
Viertelfinale. War es meine Meinung.
Ich glaube, Viertelfinale.
Ja, ich glaube auch.
Wie es in so einer, auf so einer Ebene so sein kann, dass eine Mannschaft die andere so vorführt. Das war wirklich, das war eine Vorführung. Und du sitzt da und du bist so machtlos und du denkst dir so, wie kann sowas sein? Und das hätte auch Bundesliga sein können, völlig egal, aber einfach dass eine Mannschaft oder ein Gegner deine Mannschaft
komplett zerstört,
so dermaßen vorführt und du denkst, es kann nicht sein, dass sowas möglich ist. Auf dem Niveau gleich dreimal nicht. Und das war wirklich, das war ein Moment der eine Ernüchterung ist zu wenig. Das war ein kompletter Machtlosigkeit. Du bist da und du kannst es dir einfach nicht erklären. Und dann der Regen. Ja, das war für mich, wahrscheinlich habe ich 3-4 Momente vergessen, aber sportlich gesehen, ich habe es jetzt, glaube ich, auch hauptsächlich sportlich aufgezogen. Aber sportlich gesehen war das für mich der ernüchterndste Moment, weil, ja, ich kann es jetzt immer noch nicht in Worte fassen.
Ja, nee, das glaube ich, ja.
Was ich natürlich da jetzt immer noch nicht erwähnen konnte, war ein bestimmtes Champions League Finale 2012, das ja so nie stattgefunden hat. Das spielt sich auch. Ich musste mich dann für eins entscheiden, weil wir ja gesagt haben, wir machen.
Achso, ich dachte, du hättest so ein DFB-Pokalfinale vielleicht im Hinterkopf.
Nee, aber da bin ich zu sehr Erfolgs-Bayern-Fan, dass ich das. Du meinst das 5-2 gegen Dortmund?
Wenn du das sagst.
Ja, das war auch krass. Also das war auch der Deckel auf dieser Klopp-Ära, ja. Wo nochmal ganz klar gemacht wurde, ihr seid jetzt erstmal raus aus dem ganzen Business. Aber wenn man es jetzt einordnen muss, das ist auf jeden Fall in Top 5, vielleicht sogar Top 3. Aber dieses Spiel in Barcelona war für mich so ein echt ein richtiger
Tiefpunkt. Wahrscheinlich auch, weil du da warst halt.
Ne? Wahrscheinlich, ja.
Nee, wenn
aber lass mich kurz die Geschichte erzählen vom Champions League Finale 2012, das ja nie stattgefunden hat. Wir wissen alle, dass es nicht stattgefunden hat. Weil wir da auch eine Verbindung dazu haben, weil dieses Champions League Finale, da haben wir zusammen studiert und der Jonas hatte mit einem Freund von uns zusammen eine WG mit einem Extrazimmer in dieser WG, das keinen besonderen Zweck hatte, außer eine Bar. Und in diesem Zimmer wurde viel Fußball geguckt. Und am Tag des Champions League Finales bin ich bin um 11 oder 12 war ich schon da. Und ich habe mich, glaube ich, von dem Stuhl kaum wegbewegt. Ich saß auf diesem Barhocker, habe auf diesen Fernseher geguckt und ich habe alles aufgesaugt. Ich war so heiß auf dieses Spiel. Also
gefühlt warst du zweimal pinkeln und sonst hast du diesen Raum halt nicht verlassen.
Ich war so verfickt heiß auf dieses Spiel und ich habe alles angeguckt. Ich habe als Sky diese Helikopter... Ist präsent. Als Sky diese Helikopterperspektive hatte, wie der Bus zum Stadion, der Bayernbus zum Stadion. Ich habe alles aufgesaugt. Ich habe das angeguckt. Ich habe gesagt, wow, geil, der Bus fährt zum Stadion. Hammer, hammer. Ich habe das angeguckt, ich war so heiß auf dieses Spiel, so, Olli kann mir sagen, ich war so im Fokus, ich war so im Tunnel. Ich habe alles aufgesaugt und dann dieses Spiel, ja, ein, zwei Bier getrunken, vielleicht auch im Spiel.
Ein halbes.
Ich war einfach so wild auf dieses Spiel und dann fängt das Spiel an und es läuft und es war geil und Wahnsinn und da war das Spiel aus und ich weiß noch, das Spiel war aus und ich hatte nicht mal Bock, mich zu besaufen. Weiß ich nicht, ich bin irgendwann einfach nach Hause gegangen, ich war komplett leer, aber das war so ein anderes Leer, das war, weiß ich nicht.
In der realistischen Erinnerung hast du auch noch dein Bier ausgetrunken und bist nach Hause gegangen. Also es ist nicht so, dass du noch, ich weiß es sogar noch, nach diesem...
Ich weiß, dass ich geweint habe, ich habe Max in die Arme genommen und habe
geweint. Ja, das stimmt. Und nach diesem Meisterschaftsspiel, wo Robben den Elfmeter noch verschießt, kurzer Schluss, Meisterschaft dann im Prinzip entschieden war, da haben wir noch ewig lang da gehockt. Da haben wir bestimmt noch 3-4 Stunden da gehockt, Bier getrunken. Ja, da war mein Patenkind unten.
Ja.
Weißt du noch?
Ja.
Und da hast du sogar noch ewig lang da gehockt. Aber nach diesem Champions League-Finale, das weiß ich noch, hast du das Bier ausgetrunken.
Wie gegangen.
Und dann hast du, ja, macht's gut. Und bist gegangen.
Ja, da konnte ich nicht mehr. Da war ich einfach wirklich nur leer. Aber das war, ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt dieses Barcelona-Spiel drüber gewichtet habe. Aber.
Ich meine, wenn diese Pleite, das hat mich wirklich geprägt im Kopf. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich auch ein Spiel ausgesucht. Da hätte ich auch ein paar zur Auswahl gehabt. Aber. Ja, ich kann das so stehen. Aber mach mal jetzt mal weiter. Es war jetzt so Depri. Kommen wir zu schöneren Momenten.
Das nächste wäre unser bester Moment mit unserem Verein.
Ja, konnte ich mir nicht aussuchen. Also ich habe zwei Geschichten. Mir einmal im Prinzip anschließend an die Pleite war meine schönste Meisterschaft. Und ich habe jetzt sagen wir halbbewusst und bewusst die beiden Meisterschaften mit der 90er mitbekommen. Dann natürlich das Ding Koller auf dem Schulter. Ja, absolut. Koller auf dem Schulter, natürlich die beiden Klopp-Dinger. Und aber für mich die prägendste war die erste Klopp-Meisterschaft 2011. Weil dann so das erste Mal so diese Insolvenz komplett abgeschüttelt war.
Wir sind wieder da.
Geile Truppe, natürlich jung, wild, schwarz-gelb, alles geil.
Alles geil.
Und weil die ja auch so quasi komplett out of nowhere kamen. Also vor der Saison, ich meine, was du jetzt oder was wir im Prinzip beide immer fordern vom BVB, ich von meinem BVB und du von meinem BVB.
Und ich von deinem BVB.
Dass man vor der Saison mal sagen soll, jetzt wollen wir aber auch Meister werden und so, vollkommen zu Recht.
Ich finde es auch schön, dass du das auch sagst.
Aber bei dieser ersten Klopp-Mannschaft konnte man das ja nicht sagen. Das kam ja relativ out of nowhere. Und das war wirklich schwarz-gelb geil. Ich muss es übernehmen. Das war bester Moment und der Champions League 97. Kalle Riedle, Lupfen, jetzt! Und vor allem Kalle Riedle zweimal am Fuß, am Kopf rein. Weiß ich noch, habe ich mit meinen Eltern geguckt. Mal italienisches Buffet gemacht, passend so gegen Juve, ne?
Klar,
Salätchen und so ein bisschen.
Parmaschinken.
Parmaschinken, ne? Und mit einem Kumpel zusammen und danach haben wir meine schöne große Fahne auf dem Balkon gehisst. Meine Mama und ich. Meine Mama ist ja auch Dortmund-Fan. Und das waren so meine beiden schönsten Momente.
Also an 97 habe ich tatsächlich auch eine Erinnerung, das habe ich bei meinem Opa geguckt. Und ich weiß tatsächlich noch, dass ich für Dortmund war. Ich weiß nicht, ich kann mich auch erinnern an diesen Moment, wie ich bei meinem Opa im Sessel sitze und der Ricken den Luft. Vielmehr nicht.
Ich meine, man muss ja auch sagen, das war auch Marcel Reifs größter Moment. Ja.
Nein, Marcel Reif hat einen größeren Moment.
Ja gut, Kahn.
Aber komm mal fertig. Aber tatsächlich war Ricken Lupfen jetzt, war ich auch beim Opa und ich war tatsächlich, ich hatte Sympathie Aktien für Dortmund. Also da war ich tatsächlich für Dortmund. Weiß nicht, wie das kommen konnte.
Das erste Mal sympathisch.
Ja, es war wahrscheinlich ein deutscher Mann. Ich war auch für 2002, habe ich auch mit Leverkusen irgendwie mitgefiebert. Und fand trotzdem geil, dass Zidane dann so hart reingeballert
hat. Ja gut, wie der den Schweiß da jetzt nicht fällt.
Aber ja, 97. Ich habe zum Beispiel an die Riedle-Tore habe ich überhaupt kein... Ich habe an das Spiel... keine Erinnerung außer dieses Tor. Ich weiß auch nicht, ob ich an das Tor nur die Erinnerung habe, weil man es so oft danach gesehen hat oder weil ich es wirklich, also ich habe es live miterlebt, aber ob ich es damals so präsent hatte oder ob das jetzt halt ist, weil man es danach so oft gesehen hat, das kann ich nicht sagen.
Ich darf jetzt mal Werbung für Sky machen, glaube ich. Immer um die Weihnachtszeit rum. So Heiligabend, 23. rum. Kommt auf Sky Sport immer Champions League Classics. Und da gucke ich eigentlich jedes Jahr die beiden Halbfinals gegen ManU von so aus dem Jahr. Nee, ich sag nur, Eric Cantonas Albtraum ist immer noch Jürgen Kohler, Fußballgott auf der Linie, wie er ihn wegrätscht, ganz klar. René Tretschok im Hinspiel mit dem Volley,
Tretschok.
Auch ganz klar. Und dann gucke ich natürlich auch immer das Finale. Und Riedler, erste Tor mit dem Fuß, zweite Tor mit dem Kopf an der Eckfahne. Kuss, auch ganz klar. Und dann natürlich Ricken, Lupfen, jetzt mit dem Interview nach. Ich habe Angelo Peruzzi das ganze Spiel beobachtet. Er das ganze Spiel schon zu weit vor dem Tor gestanden. Und da habe ich auf der Bank schon gesagt, den ersten Ball lupfe ich. Gut.
Das ist auch, glaube ich, voll die Geschichtsklitterung.
Ist also scheißegal, aber auch wenn er sich danach ausgedacht hat, hat er sich gut ausgedacht.
Ja, vor allem hat er es einfach gut gemacht.
Mhm.
Also auch alles, was zählt. Ich frage mich bis heute noch, warum der Torwart so weit draußen steht, aber das ist eine andere Geschichte.
Gut, Lastrecken hat das ganze Spiel schon gesehen. Das Angelope
Rutschen. Ja. Das ist halt auch ein Fuchs. Deswegen ist er auch halt aufgedunsener Jugendkoordinator. Ja, aber wie gesagt, da habe ich auch tatsächlich mitgefiebert mit Dortmund.
Und aber man muss sagen, das geilste Tor in dem Spiel, Del Piero mit der Hacke halt, ne?
Ich habe da keine Erinnerung dran. Selbst danach habe ich immer nur dieses Regentor passiert. Wenn du es nicht gesagt hättest, könnte ich nicht sagen, wie die anderen Tore gefahren
sind. Wie gesagt, vor Weihnachten, Sky, ja. Champions League Classics, kommt auch ab und an Bayern, oder? Auch eigentlich jedes Jahr Bayern.
Kommt sogar noch Bayern.
Ab und an mal, ja. Ich meine, Sky ist ja kein Bayern.
Waren ja Champions League auch mal dabei, oder?
Ja, 54, 55 oder so. Ne?
Unter Herberger. Ja, also mein schönster Moment mit meinem Verein hat auch was mit Dortmund zu tun, aber es war tatsächlich das Champions League Finale 2013.
Möchte ich mir nicht so äußern.
Es ist einfach... Also ich hatte... mehrere Momente zur Auswahl. Champions League 2-1 zum Beispiel, als Elfmeterschießen gegen Valencia gab und Paulo Sergio den ersten Elfmeter in die Wolken gehauen hat. Ich durfte aufbleiben. Hat einen Elfmeter in die Wolken gehauen und ich habe angefangen zu weinen, weil ich gedacht habe, gut, wenn du den ersten Elfmeter verschießt, dann kann es ja nichts mehr werden.
Ja, ist klar. Weil es auch nicht die ABBA-Methode gab.
Ja, ne? Genau. wobei da natürlich auch Stefan Effenberg das Finale gewonnen hat. Unvergessen, einer meiner präsentesten Momente im Fußball überhaupt, als Effenberg den Elfmeter zum 1-1 verwandelt während dem Spiel, nachdem er mit Scholl den anderen Elfmeter verschossen hat und Effenberg den Finger, den Zeigefinger reckt und sagt, was geht das? Das wäre ein Moment, die Meisterschaft 2001 wäre ein Moment gegen Schalke, aber das...
Die hätte ich auch hart unterstützt.
Ja, ich weiß. Aber 2013 war einfach so ein... Wahrscheinlich war ich auch alt genug, um das wirklich wertschätzen zu können und diesen Fußball wertschätzen zu können und diese Mannschaft sich über diese ganze Saison aufgebaut hat. Das war dieses Gefühl, wir sind einfach dran und nicht rumgeduselt wie Chelsea das Jahr davor, nicht irgendwie zufällig da reingekommen, nicht mit zufälligen Toren, sondern einfach diese, na gut, das letzte Tor war ein bisschen zufällig, aber einfach dieses, wir sind dran und wir wollten das und wir mussten das und da kam so viel zusammen und dann diese Erleichterung, das war eigentlich viel mehr Erleichterung danach, aber auch Genugtuung, Erleichterung, Freude, alles in einem. Und da habe ich eine schöne Geschichte übrigens, die ich mit einem Dortmund-Fan erlebt habe. Ich war damals in meiner Stammkneipe, habe das Finale geguckt und die Kneipe war so, sagen wir mal, unterm Jahr 70% Bayern-Fans, 29% Dortmund-Fans und 1%, die halt da waren und gesoffen haben. Und beim Finale war es halt 50-50. Waren relativ früh da, oder wird halt uns reserviert, standen gepfercht vom Fernseher. Und dann war Halbzeit, stand es glaube ich 0-0 zur Halbzeit.
Ich meine. Nee, ich glaube 1-0 für Bayern, meine ich. Stand zur Halbzeit.
Ich meine, dass unentschieden stand.
Also Gündogan hat den Elber erst in der zweiten Halbzeit versenkt, auf jeden Fall. Ich meine schon 1-0 für Bayern.
Ich glaube, dass Mandzukic das 1-0 auch danach gemacht hat. Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall Halbzeit, alle gehen raus an die frische Luft, eine rauchen, keine Ahnung. Und dann saß neben mir ein Dortmund-Fan, das war kein frequentierender Stammgast in dieser Kneipe, sondern der war irgendwie mit einem dabei, der halt auch mal da war. Dortmund-Fan, und der sagt zu mir beim Rauchen draußen, das geht auf jeden Fall in Verlängerung. Also das ist so ausgeglichen, das Spiel. Und er sagt, auf keinen Fall geht es. Irgendjemand wird das Ding gewinnen. Es wird auf jeden Fall, irgendjemand wird das Spiel gewinnen. Das geht nicht in Verlängerung. Und er sagt, nein, auf jeden Fall Verlängerung. Das kann gar nicht sein. Und dann haben wir gewettet um ein Bier. Spiel geht weiter. Dann berühmtes Tor, kurz vor Schluss. Sagt dir jetzt wahrscheinlich gar nichts.
Gar nichts.
Sagt dir gar nichts. Und Jubel, großer Jubel, Abpfiff, wir gehen raus, können sich fassen, jubeln, schreien, trinken, saufen. Und wirklich zwei, drei Minuten nach Abpfiff, draußen vor der Kneipe, kommt dieser Dortmund-Fan, den ich bisher nicht gekannt habe, stellt sich vor mich hin, hat ein volles Bierglas in der Hand und sagt, das ist für dich. Herzlichen Glückwunsch. Und es war so ein schöner Moment, weil er in dem Moment einer seiner größten Niederlagen in seinem Fanleben wahrscheinlich, hat er die Größe, direkt danach dieses Bier zu ordern und mir zu geben. Und das hat mir wirklich, das fand ich eine verdammt noble Geste. Und da hatte ich riesen Respekt davor. Weil er wirklich, er war am Boden, aber hat direkt dran gedacht, ey, ich habe mit diesem Jungen gewettet, hol das Bier und gib's ihm sofort, weil er feiert jetzt, dann kriegt er das jetzt. Und das fand ich wirklich eine sehr schöne Geste und das hat ihm sehr, sehr viele Sympathiepunkte und auch dem Verein sehr viele Sympathiepunkte eingebracht, auch wenn der Verein nichts dafür kann. Aber das war ein sehr schönes Erlebnis.
Ja, ich habe an die ganze Champions-League-Saison, das war ja bei uns so ein bisschen Achterbahnfahrt, ne?
War auch Malaga, oder?
War ja erst Malaga, also ja.
Tele Santara.
Erst Malaga, kein Abseits-Tor.
Niemals.
Niemals Abseits. Danach gegen Real, Lewandowski, 4. Und dann im Rückspiel aber zum Schluss noch nur noch gemauert, alles hinten rausgeklopft. Und dann das. Und ich war in der Westfalenhalle in Dortmund, Public Union.
Beim Finale.
Beim Finale. Und dann verloren. Ein paar Tränchen verdrückt danach, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
zu Recht.
Und danach sind wir, war ich mit ein paar Kumpels da, und mein Zug ging zurück irgendwie morgens um 3 Richtung Hannover damals. Und dann sind wir in irgendeine Hotelbar eingekehrt. Und da waren irgendwie nur Bayern-Fans und wir 3. Aber die waren auch, das war irgendwie echt schön. Wir haben den ganzen Abend nichts bezahlt dann da, der Hotelbar. Ich hab gesagt, komm Jungs, heute geht mal ein. Nee, das war schön. Das war echt schön. Also auch das Ergebnis natürlich.
Aber es zeigt ja die Menschlichkeit des Fußballs.
Ja, ist heutzutage schlimmer.
Ja, gut, bei euch natürlich mit den Schlägertrupps da, was da so rummarodiert und.
Leipzig, Erfurt, Halle, Fußballkrawalle, ne?
Ja. Ja, da kommen wir zu was Schönerem. Ich habe ja noch als nächste Kategorie aufgeschrieben, dein Outfit im Stadion.
Ja.
Wie gehst du ins Stadion?
Ja, muss ich splitten nach Sommer und Winter.
Ja, okay.
Also immer Schal, klar. Allein wegen You'll Never Walk Alone, ne? Muss immer ein Schal in der Luft sein.
Du bist so ein Opfer.
Ja, die Schnauze. Ja, und im Sommer ja ein Collar-Trikot. Klar.
Aber das ist jetzt ein neues Trikot für den Winter.
Ja, das stimmt. Jetzt muss ich überdenken, aber das hatte ich ja bis jetzt noch nicht. Deswegen. Und im Winter unseren Fanclub-Hoodie.
Was steht da drauf?
Werra Meister Borussen.
Jetzt hast du da Mitgliedsbeitrag.
Ich bin der erste Vorsitzende, echt? Also muss ich tatsächlich Mitgliedsbeitrag bezahlen.
Ich dachte gerade dann nicht.
Nee, doch, muss ich. Muss ja mit gutem Beispiel vorangehen.
Dass einer in die Mannschaftskasse zahlt. Ich bin tatsächlich auch ein Schalmensch. Also ich habe jetzt keine Präferenz bei Winter, Sommer, keine Ahnung. Also rot, ja. Aber ich ziehe auch eine dunkle Jacke mal drüber. Aber Schal ist tatsächlich für mich auch. Ich weiß auch nicht, warum ist Schal wegen so ein.
Weiß nicht, bei mir.
Es gibt ja Menschen, die sagen, boah, ist Schal. Ist irgendwie Quatsch.
Nein, bei mir Schal Pflicht und bei mir auch nicht.
Ich kann dir aber nicht sagen, warum ich immer einen Schal mitnehme.
Ja, bei mir ist es schon. Wir haben ja.
So ein Identitätsding wahrscheinlich.
Ja, wenn ich heimfahre nach Dortmund, da ist ja einmal klar, You'll Never Walk Alone. Muss ein Schal hochgereckt werden und dann auch.
Gut, da ist ja überall deine Lieder, wo der Schal.
Ja, und dann dieses Lied der Gladiatoren, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es kommt ja bei uns, wenn die Mannschaft zum Warmmachen kommt. Und da musst du ja einen Schal schwenken. Und ja, deswegen Schal, aber ich bin auch nicht so. Es gibt ja heutzutage, klar, die Ultras mit den Seidenschalen, klar. Aber es gibt ja auch diese Möchtegern-Ultras. Weißt du, ja, wir müssen Seidenschalen und so. Bin ich nicht. Ich habe immer noch diesen Baumwollschal.
Ja.
Ne, und den.
Ich hab sogar noch meinen allerersten Bayern-Schal aus der Klinsmann-Saison damals, weil da habe ich von meinen Eltern, ich glaube, zu Weihnachten und zum Geburtstag, weiß ich nicht mehr, das komplette Fanset bekommen. Schal und dann irgendwie auch so Bettwäsche und sowas. Und den Schal habe ich immer noch, den nehme ich aber nicht mehr mit. Sondern tatsächlich nur noch den
Nee, meinen ersten Schal habe ich meinem Patenkind geschenkt.
Echt? Mhm. Ah, weiß ich nicht, wie ich das machen würde.
Doch.
Also wenn ich irgendwann wüsste, dass der tatsächlich auch das unterstützt, wofür ich gelebt habe, dann ja, aber ansonsten schwierig, weil überleg mal, der wirft den weg oder sagt so, ja, kann ich nichts in anfangen.
Ja, noch will er ja Konfirmationsgeld von mir haben.
Mit Ländern. Wie alt ist er?
Der ist jetzt 13. Nächstes also Jahr kommt der Konfirmation.
Das heißt, danach wirft er den weg. Ist er Dortmund-Fan oder notgedrungen?
Ja, der, nein. Vom Herzen.
Vom Herzen, ja, muss. Ja, Jonas, holst du uns noch ein Bier?
Ja. Und dann leiten wir schon mal über.
Ich leite einfach mal über. Ich habe nämlich noch eine ganz kurze Geschichte. Heim oder auswärts?
Wird bei mir auch nicht so kurz.
Ja, dann schieß los.
Früher heim, ganz klar. Heutzutage, nicht so deins, heutzutage berufsbedingt eigentlich eher auswärts. Also ich war bestimmt seit drei, vier Jahren eigentlich mehr auswärts als heim. Aber am allerliebsten immer noch international auswärts.
Warum?
Ja, warum weiß ich gar nicht. Weil wir da immer noch so von unserer alten Clique zusammen, wir fahren ja immer so mit 10, 12 Mann auswärts international und da haben wir immer noch alle zusammen quasi, mit denen wir so eigentlich immer schon nach Dortmund gefahren sind. Und ja, du erlebst halt immer noch was anderes, als wenn du jetzt nach Dortmund fährst oder was weiß ich, nach München, nach Bremen oder so.
Leipzig.
Nee, da waren wir tatsächlich nicht. Nee, aber ja, dieses Jahr war Tottenham, hatten wir das letzte Mal schon, Paris.
Mir geht's genauso. Ich meine, ich als Bayern-Fan muss natürlich sagen, das Auswärtsheim ist natürlich schwierig, auch wenn es schon besser geworden ist. Aber auswärts ist einfach so, also für mich ist es auch international auswärts, das ist halt einfach ein, also für mich ist es ein geiles Gefühl, wenn du in so eine Stadt kommst, die dir fremd ist, also in eine fremde Stadt, und du kommst in diese Stadt und du siehst so viele, viele deiner Farben,
ja.
Aber du merkst trotzdem, okay, du bist hier in einer fremden Stadt und so, die Stadt ist gegen dich. So
ja.
Das ist schon cool. Du bist so eine kleine Einheit, in Anführungszeichen, die, ja, das ist wahrscheinlich so ein Gladiatoren-Ding halt.
Ich weiß auch, also unsere erste Auswärtsfahrt.
Also, um es mit Olli Kahn zu sagen, das ganze Stadion ist gegen dich, was Schönes gibt's nicht. Ja. Das ist schon so.
Und unsere erste Auswärtsfahrt international war Kloppo-Saison, erste Kloppo-Saison, wo wir Euroleague gespielt haben. Muss irgendwie 2010 gewesen sein oder so. 2009, so ist in der Kante. Ja, 2010 wahrscheinlich. Da waren wir in Paris. Da sind wir erstmal mit einem 9-Mann-Sprinter hingefahren. Erstmal ganze Nacht durch und dann morgens um 7 in Paris angekommen. Und dann haben wir erstmal mit dem Sprinter, weil Paris, ne, parkplatztechnisch in der Stadt natürlich auch nicht so geil, haben erstmal 2 Stunden Parkplatz gesucht. So, dann haben wir einen gefunden, wo wir aber jede Stunde die Parkscheibe ein Stück vorstellen mussten. Sind wir ins Hostel gegangen und dann meinte die Hostelbesitzerin, ja gut, ihr müsst jetzt aber noch hier warten bis 14 Uhr, vorher könnt ihr nicht auf euer Zimmer. So, ja gut, zu unserem Bus gegangen, 2 Kisten Bier geholt, in die Lobby gestellt, das erste Bier aufgemacht. Ja, wenn ihr mir jetzt nicht versprecht, hier zu randalieren, dürft ihr jetzt schon auf euer Zimmer. So, ja gut, machen wir. Gepennt, 12 Uhr aufgestanden, beziehungsweise jeder von uns musste einmal eine Stunde auf, raus, Parkscheibe weiter rein, dann der
Wache nächste. Quasi halt, ne?
Und dann sind wir raus, dann sind wir unter den Eiffelturm, da waren 10.000 Borussen. Jeder Japaner, der vorbeigekommen ist, war Kagawa Shinji, egal ob Mann oder Frau. Und dann haben wir Fanmarsch.
Sehr rassistisch auch eigentlich.
Ja, ist es. Dann haben wir Fanmarsch gemacht zum Stadion. Und zu der Zeit war der chinesische Staatspräsident zu Gast in Paris. Und an dem Hotel sind wir vorbei. Oder wollten wir vorbei. Und dann Polizei, richtig lässig, aber als wir da, haben sie uns rund in eine Metrostation gelotst und so. Und das macht für mich international aus. Einfach dieses Flair. Du läufst dann durch die Stadt mit allen deinen Farben.
Und diese ganze Stadt ist an dem Tag steht komplett im Zeichen von diesem Spiel. Ja. Und du merkst, was Fußball eigentlich für einen Einfluss hat.
Ja.
Und du bist in dieser Stadt und ja, du siehst an jeder Ecke, wie dieses blöde Spiel eine Millionenstadt oder auch eine kleinere Stadt, keine Ahnung, wie dieses Spiel einfach eine komplette Stadt beeinflussen kann für diesen Tag. Egal, ob es jetzt irgendwelche Polizeiumleitungen sind oder ob es irgendwelche Kneipen sind, die spezielle Angebote für die Auswärtsfans machen. Du merkst es halt einfach. Ja. Und das ist schon etwas Spezielles. Ja, und ich kann es nur jedem empfehlen, auch wenn ihr Fans von anderen Vereinen seid. Es ist was Spezielles. Und ich wünsche es euch von Herzen, dass ihr sowas miterleben könnt, weil es wirklich eine geile Erfahrung ist.
Was dies Jahr krass war, wir waren ja halt gegen Tottenham auswärts. Aber ja, für uns jetzt mittlerweile, wie für euch auch, sagen wir einfach schon in Routine in den letzten Jahren. Mehr immer. Aber was auch richtig imponiert hat, ist, wir sind ja dienstags hingeflogen und donnerstags hat ja Köln gespielt in London. Wie viele Kölner dienstags halt einfach auch schon in London waren, für die das erste Mal seit, was, 25 Jahren oder was. Und das ist so schön, halt einfach. Das ist richtig schön. Die haben sich drauf gefreut. Und dann haben die Stadt quasi eingenommen. Wie schön das halt einfach ist.
Ja, aber das finde ich auch bei jedem Bundesligaspiel schon faszinierend. Egal in welcher Stadt es stattfindet. Es ist so faszinierend, wie an einem Tag, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, wegen einem Sportereignis. Wegen zwei Stunden Sportereignis, so viele Menschen sich zusammenfinden an einem Ort und einfach der Moment danach, wenn das Spiel aus ist und alle rausströmen, wie du siehst, wie viele Menschen da eigentlich sind, das ist einfach faszinierend.
Ja.
Das ist so faszinierend und wenn du, oh Gott, ich werde sentimental.
Ja,
aber das ist echt faszinierend, weil wie das verbindet, nicht nur die Fans von dem einen Verein, sondern du gehst dann raus und wenn du auswärts bist, dann gehst du halt in die Kneipen, die neben Stadion oder ums Stadion rum sind und du triffst auch andere Fans, die halt vom Heimverein sind. Als ich in Madrid war, waren wir in der Straße drin, wo es dann hieß, hey, geht da nicht rein, das sind nur Real Madrid-Fans. Und ich so, was soll denn passieren? Also, es war vor dem Spiel übrigens. Sollen die uns jetzt vermöbeln oder was? Also, sorry. Es ist nicht so, dass Real Madrid für die Hooligans bekannt sind. Sind halt rein, dann sind die Kneipen, haben Bier geordert und dann kamen sie halt, hey, kommst du ins Gespräch und dann war halt alles cool.
Wie jetzt,
es ist natürlich auch, ortsabhängig wahrscheinlich.
Weil es London auch, wir, Mittwochmorgen vorm Spiel da in Bahnhof rein uns eine S-Bahn, U-Bahn-Karte geholt. Und die Verkäuferin war kein Fußballfan, aber ihr Freund. Und die uns gesehen mit unseren gelben T-Shirts, gelben Schals. Wollt nachher noch Wembley. Ich so, dann, und dürft nicht gewinnen und so, ne, weil mein Freund ist Tottenham-Fan, das ist der schlechte Laune und so. Und das ist das. Deswegen fahre ich am allerliebsten international auswärts. Ich ehrlich sagen, das ist für mich das Schönste einfach.
Da kommen wir vom ganz großen Internationalen zum ganz kleinen Amateurfußball. Wann warst du letztes Mal beim Amateurspiel?
Anfang September.
Weil?
Der SVW gespielt hat.
Gut. Der SVW, klar. Also ich gehe sehr selten zu Amateurspielen, was auch damit zusammenhängt, dass ich meistens selber spiele oder halt einfach nicht da bin, sonst würde ich selber spielen. Aber glaubst du, dass der Amateurfußball ausstirbt oder also von den Zuschauern, dass sich weniger Leute dafür interessieren oder nicht?
Nee, ich glaube das nicht. Ich finde, beim Amateurfußball, ja, wie soll ich sagen? Also für mich hat das immer noch einen anderen Charme, auch einen viel schöneren Charme. Da gehst du hin, zahlst deine paar Kröten Eintritt,
und zahlst nicht mehr überall Eintritt.
Isst eine schöne Wurst, trinkst ein schönes Bier und gut, es kommt natürlich darauf an, wo du zum Amateurfußball gehst. Ich meine, manche können ja mit einem charmanten Stadion punkten.
Welche Amateurverein kann mit einem charmanten Stadion
punkten? Ja, der SVW zum Beispiel, mit dem Helmut Schön Sportpark. Ja, gibt es ja ein paar. Aber ich stehe einfach beim Amateurfußball gerne am Rand. Also ich kann da nur von mir schließen. Ich stehe da einfach gerne am Rand und schaue mir, ja, Plattitüde, Phrasenschwein, Katsching, ehrlichen Fußball an.
Also ich finde am Amateurfußball viel schöner, die nicht den Fußball anzuschauen, sondern die Menschen anzuschauen, die den Fußball anschauen. Also wir hatten, wann war das? Wann war ich jetzt mal hier? Von einem Jahr vielleicht, keine Ahnung. Als wir beim Fußball waren.
Und bei der ersten Gegenpressing-Podcast-Ausgabe.
Bei der ersten Gegenpressing-Podcast-Ausgabe. Stimmt. Also da schließt sich ja der Kreis.
Das war die erste Ausgabe.
Und da war es einfach schön, diese Menschen zu beobachten, weil die wirklich, also ich kann das, weil ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu Hause in meiner Heimat wohne, wo ich auch früher Fußball gespielt habe, und deswegen deshalb noch nicht das nachvollziehen kann, weil ich keinen Heimatverein in dem Sinn mehr habe, mit dem ich mitfieber, also keinen Amateurverein, mit dem ich mitfieber. Aber es war so schön zu sehen, dass es wirklich Menschen gibt, die mit Amateurvereinen mitfiebern. Und die auch diese Gespräche, dieses, ja, hier die Nummer 12, der hat gut 10 Kilo zu viel, aber hat trotzdem schon 9 Buden gemacht. Und ah ja, da, im Gespräch ist ja der andere, aber wenn der die 9, wenn er die 10 Kilo nicht zu viel hätte, würde er nicht mehr hier spielen.
Ja.
Und solche Gespräche, diese Insider-Gespräche, das ist so schön. Weil es einfach Menschen gibt, die sich wirklich mit Amateurfußball und mit Amateurvereinen identifizieren. Und für mich ist es wirklich momentan nicht nachvollziehbar, weil ich es selber halt nicht tun kann, weil ich habe keinen Verein, mit dem ich mich als Heimat identifizieren kann, weil ich einfach zu lang von zu Hause weg bin und zu oft den Wohnort gewechselt habe. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass es diese Menschen gibt. Und es wäre auch schlimm mit diesen Menschen, wenn es sie nicht mehr geben würde.
Ich möchte an alle Hörer als Hausaufgabe geben. Sucht euch so einen Verein.
Aber wenn ihr einen habt, bitte sagt uns den Verein.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ihr einen Verein habt, wir würden ihn sehr gerne erwähnen.
Und wir kommen auch mal vorbei.
Wenn sie es zeitlich einrichten lässt, kommen wir vorbei. Also schickt uns einfach eure Lieblingsvereine, eure Heimatvereine. Und wenn sie es einrichten lässt, kommen wir vorbei. Und wenn wir vorbeikommen, dann machen wir auch einen Kurzpodcast mit euch und mit eurem Heimatverein. Und dann erörtern wir mal die ganze Thematik Amateurfußball. Wir haben uns dem schon öfter gewidmet, aber dann machen wir das mal am Beispiel von einem konkreten Verein.
Und nach dem Motto, ich hatte gestern auch einen zu viel
vielleicht. Das sollte ich vielleicht nicht mehr fahren. Auch ein schönes Lokalfußballphänomen. Ich komme von einem anderen Sportplatz, habe schon 12 Halbe getrunken, bin aber im Auto da und deswegen muss ich jetzt langsam tun. Das sind Lokalsportplatzphänomene. Ja, Jonas. Ich
glaube, es war's, ne?
Ich glaube, es war's.
Sind wir unter den 2 Stunden geblieben?
Lass mich mal gucken. Ja, locker. Locker unter 2 Stunden. Ja, ich hoffe, dass wir euch nicht zu sehr gelangweilt haben. Es waren viele persönliche Eindrücke. Wir hoffen, dass ihr euch da irgendwo wiederfindet, weil es ja eigentlich ein allgemeines Phänomen ist. Wie seid ihr Fan geworden? Was verbindet ihr mit eurem Verein? Was habt ihr erlebt? Was sind eure Glanzpunkte? Was sind eure schwersten Stunden? Wenn ihr Bock habt, schreibt uns. Bewertet uns auf iTunes, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns auf Twitter, egal wo, Gegenpressing Podcast. Und wenn es sich ergibt, wenn wir genügend Einsendungen kriegen, machen wir gerne auch mal eine Sondersendung darüber.
Ich besuche gerne Dorfsportplätze.
Ja, also wir widmen uns gern dem und es ist, glaube ich, für alle mal gut. Also mir hat es echt gut getan, einmal drüber zu reden. Ich habe mit niemandem so lange drüber geredet, über meine Fan-Vergangenheit.
Na, ich muss ehrlich sagen, als du das Thema aufgeworfen hast und ich mich dann mal wieder so intensiv mit beschäftigt habe, also wenn man mal manche Aufstellungen dann liest von Spielen, wo man so war, das ist richtig krass. Also muss ich echt sagen, da ist einiges hochgekommen.
Und wir haben, glaube ich, die Hälfte vergessen. Also ich schätze mal, dass wir bei unseren ganzen Kategorien, die wir jetzt da haben, sicherlich 2, 3, 4
ja.
High- or Low-Lights vergessen haben. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis bald. Bleibt uns treu.
Auf Jonas, Wiedersehen.
Jonas, bester Mann.
Ahoi.
Der Jonas hat einen Salut gemacht. Ja.